Hallo und herzlich willkommen zum Plattenbau-Talk, ein Podcast von und mit Tim Stateles.
Direkt von den Straßen, ihr Opfer!
Heute mit einem Gast, tollen Geschichten und jede Menge Spaß.
Also, dann starten wir jetzt frisch und munter hier in Folge 25. Kleine Jubiläumsfolge, wir haben es gerade im Off, wie man ja unter uns Medienleuten so sagt. schon kurz angesprochen, Jubiläumsfolge. Heute mit Andi, also so ganz stumpf in den Raum geworfen. Andi, die Leute, die dich nicht kennen, die lernen dich heute kennen, behaupte ich jetzt einfach mal so. wie geht's dir?
Mir geht's eigentlich ganz gut. Das ist ja irgendwie aktuell. Ist die Standard-Smalltalk-Frage komplizierter denn je, aber vielleicht darf man es gar nicht so kompliziert machen und einfach sich freuen, wenn mal alles in allem gesund ist und das Umfeld gesund ist und mal irgendwie einen Job hat.
Das meine ich. Dann kann
man, glaube ich, sagen, so, dann ist es eigentlich ganz gut soweit. Ja.
Das meine ich. Also, ne, solange du ein Dach über dem Kopf hast, WLAN läuft. Weißt du?
Genau, was braucht man mehr?
Brauchen wir uns doch über gar nichts beschweren hier.
Genau.
Auch für dich heute die Vorbereitung, also ich muss mich ja irgendwie auf jede Folge mal so ein bisschen vorbereiten, also wenigstens ein bisschen. Die Vorbereitung auch heute lief ein bisschen anders. Ja, also okay. wir werfen alles über den Haufen. Ich habe hier einfach nur so ein paar Stichworte auf meinem Zettel zu stehen, den ich normalerweise relativ fein detailliert ausformuliere, einfach um auf Nummer sicher zu gehen und mich hier nicht zum Obst zu machen. Deswegen will ich eigentlich vorneweg, weißt du, meinen Stichpunktzettel mit dir mal so durchgehen, weil in der Vorbereitung ist mir aufgefallen, du hast ja auch eigentlich wahnsinnig viel schon gemacht. Ne? Und ich will nur mal so kurz checken, ob ich das alles irgendwie so ein bisschen zusammengefasst habe. Also du hast in Bands gespielt und nicht nur in einer, sondern irgendwie auch in, keine Ahnung, so 3, 4, 5 Bands, kann das sein?
Ja, genau. Ich weiß gar nicht, wie man das letzte Mal gezählt habe, aber das also 4, 5, 6 müsste wahrscheinlich hinkommen. Ja, genau. Ja.
Also ich habe hier irgendwie Spark, Human Touch, Spirit Crusher, Hollow Suns und Haverbrook Disaster.
Ja, genau. Ja, das war die erste Teenager-Band quasi.
Nicht schlecht. Dann irgendwann angefangen, Shows zu machen. Ne? Mhm. Ja. Und on top, ich weiß nicht, hast du es mitgegründet? Jetzt so ein neues Messaging-Board? Die Infomosh?
Ja, genau. Das war eine Idee von Fabian und mir. Fabian, der auch bei Spark spielt, Bass, hat bei Domain gesungen. Und er hatte irgendwann mal irgendwie so, wir haben so drüber gelabert, irgendwie wie hardcore im Internet früher war, wie da früher die Kommunikation lief und so. Und dann, ja, Messageboards und so. Irgendwie total tot. Und dann hatte er die Idee, hey, lass doch mal machen. Und dann ich so, ja, coole Idee, cooles Projekt. Und dann haben wir das in der ersten Version, ich glaube, vor 2 Jahren oder so mal hochgezogen. Das ist dann aber recht schnell gefloppt natürlich, weil es die Leute nicht, also einfach da nicht mehr gepolt sind drauf, Messageboards benutzen.
Vielleicht mal zwischendurch, nur mal kurz eingeworfen, weil wir jetzt hier schon wieder mit so englischen Begriffen um uns werfen. Mhm. Es ist ein ganz normales Forum. Also ja, so, genau. Ne, man kennt das noch von früher, so ein Online-Forum, wo man miteinander, also wo man so Beiträge verfassen kann, ne? Also irgendwer schreibt einen Beitrag und dann kann man da so kommentieren.
Ganz genau, genau. Ja. Und genau, die zweite Version gibt es seit Anfang letzten Jahres mit der, sag ich mal, technischen Hilfe von Dominik, der auch bei Spirit Crusher singt, der sich da einfach ein bisschen besser auskennt und dann quasi dem Ganzen bessere Plattform quasi geliefert hat. Und das läuft jetzt, klingt komisch, das zu sagen, aber dank Corona und dank, dass die Leute halt einfach viel im Internet sitzen, sogar relativ gut. Also
genau. Ja, cool. Ja, ich wollte mich vorhin eigentlich mal anmelden. Mhm. Also registriert war ich schon. Mhm. Jetzt wollte ich mich vorhin anmelden, wollte mir ein Passwort zuschicken lassen. Jetzt wusste ich meinen Benutzernamen nicht mehr und also es war schon wieder ein Drama. Aber egal. Also ich nachher, wenn wir hier fertig sind, ich guck's mir auf jeden Fall nochmal an, versprochen. verlinken wir natürlich auch nochmal für die interessierten Menschen, weißt du,
um eure
Benutzerzahlen da auch nach oben zu schießen zu lassen.
Genau.
Weißt du? Jetzt sind wir natürlich schon so ein bisschen hier mittendrinne. Eigentlich wollte ich ja vorab nochmal kurz ein bisschen was über dich wissen. Du wohnst gerade, in Mannheim wohnst du nicht, oder?
Nee, in Heidelberg. Das ist quasi direkt neben Mannheim.
Ja, ja, ja. Wir haben es gerade gesagt, du hast in Bands gespielt, du hast, oder ja, na, vor Corona auch mal das ein oder andere Konzert veranstaltet. Mhm. Auf Tour gefahren bist du auch als Tourmanager, ne?
Genau, ja.
Das haben wir irgendwie auch noch. Die übliche Frage, ne? Wie bist du zur Musik gekommen? Wie bist du groß geworden? Fangen wir so an, fangen wir kleiner an.
Ja, also es ist auf jeden Fall, ich habe da tatsächlich kürzlich drüber nachgedacht, als ich die Einladung von dir zum Podcast bekommen habe und dachte, dann habe ich die Folge mit David von Cortex gehört. Und übrigens sehr coole Folge, das war so am Rande. Und habe dann auch überlegt, der hatte ja eine total coole Story auch so und dann natürlich auch ein paar Jahre älter als ich, ne? Das heißt, eine richtige OG-Story. Und dann habe ich auch mal so drüber nachgedacht. Und bei mir war das tatsächlich, also auf, ich nenne es jetzt einfach mal breit gefächert Gitarrenmusik, bin ich zunächst mal echt über die damals doch sehr präsente und große Skate-Kultur gekommen in den 2000ern. Mhm. Es dürfte so Anfang 2000er, sagen wir mal so 2004 ungefähr, wo so mich das Interesse für Musik gepackt hat. So mit so 13, 14.
Kurz dazwischen gefragt, wie alt? Okay, 13, 14.
Genau, so 13, 14, so um den Dreh war ich dann etwa. Und da war es halt echt so, dadurch, dass irgendwie dieses Skating sehr präsent war. Also meine Skate-Karriere war relativ kurz und unerfolgreich, aber trotzdem war das einfach so, es war so präsent, ne? Das war einfach da, kennst du ja noch.
Ja, ja.
Und dann hat man halt irgendwie darüber und vor allem auch über so Sachen wie jetzt so Tony Hawk's Games und sowas, hat man irgendwie, ist man auf Musik gestoßen. Mhm. Und ich glaube echt so, dass ich über die Tony Hawk's Pro Skater Soundtracks so meine, erste richtige Begeisterung wirklich für so Gitarrenmusik entdeckt habe. Und da ich das halt auch mit meinen Kumpels halt so täglich gezockt habe irgendwie. Und
cool.
Und ja, und dann kam es irgendwie halt mit Punk, Metal, Rock, Alternative, Rock, alles, was da irgendwie so mit drin war. Irgendwie, das konnte man natürlich damals noch nicht so ganz auseinanderhalten. Das war halt erstmal irgendwie halt Gitarrenmusik, deswegen nenne ich es so, ne?
Das hörte sich cool an, ne?
Genau, eben. Und da war dann halt irgendwie von der Metalband wie Iron Maiden bis irgendwie die Ärzte, so irgendwie so komplett querbeet habe ich mit allem irgendwie angefangen. So ein bisschen hat da auch meine Schwester tatsächlich dazu beigetragen, die 3 Jahre älter ist als ich und halt auf so was wie Nirvana abgefahren ist und so. Ne? Das heißt, das hat man dann da auch irgendwie so mitgenommen. Mhm. Und so die richtige... Also richtig begeistert, das erste Mal begeistert von einer Band war dann tatsächlich auch jetzt eine low-hanging fruit, sagt man, aber Metallica so. Oh, okay. Weil ich irgendwie gedacht habe, ich hatte dann irgendwie da schon so langsam so Bock irgendwie auf auch so E-Gitarre lernen und so. Ich habe so ein bisschen Akustikgitarre geduldet, aber das eher so gelangweilt als so richtig. Und dann dachte ich so, hey, das ist eigentlich ganz cool, so Gitarrenmusik, das kann man ja wahrscheinlich auch irgendwie selbst machen. Und mir hatten auch viele lokale Punk-Bands da in meiner Kaff-Ecke, wo ich daherkomme. Und dann habe ich gedacht, hey, das kann ich irgendwie auch. Ich glaube, ich muss mal da so mich ein bisschen dahinter klemmen, E-Gitarre lernen. Und dann habe ich Metallica entdeckt und habe gedacht, so krass, die können ja richtig gut spielen. Die sind ja echt gut in dem, was sie machen.
Nicht wie die lokalen Punk-Bands.
Genau, da dachte ich so, hey, krass, das ist ja noch ein bisschen mehr als so 3 Akkorde Punk irgendwie. Und dann hat mich das irgendwie geflasht und hat mich, die Band hat mich tatsächlich dann motiviert, also mich da richtig dahinter zu klemmen und die Songs zu lernen irgendwie so. Ich hatte so Bock, so spielen zu können. Und genau, und dann hatte ich, das hatte auch für mich einfach so Sinn gemacht, weil ja, wenn man so überlegt, so okay, so Punk, Metal und dann kommt man irgendwie auf sowas wie Metallica, Early Metallica irgendwie. Mhm. So der Thrash-Sound macht dann irgendwie für mich als Kid hat das total Sinn gemacht. Das war halt irgendwie nicht so so glatt wie jetzt irgendwie so Heavy Metal. Das war mir immer so zu glatt. Es war so ein bisschen rougher, so die Kill 'Em All, Ride the Lightning, Master of Puppets. Das hat mich irgendwie total abgeholt. Das war so ich nenne es jetzt einfach mal, ja, rougher ist in Anführungszeichen. Für damals war das natürlich eine total gute Produktion, ne? Ja, aber für mich halt irgendwie so, okay, das ist rough, das ist schnell, das ist irgendwie hart. Aber das hat irgendwie so den Musikgeschmack ganz gut abgeholt. Und dann habe ich Ja, und da habe ich zuerst mal mit so eben, habe ich so eine Thrash-Metal-Phase gehabt. Metallica, Slayer, Anthrax, also die Classics einfach.
Ja,
und
ja.
Ja, und dann irgendwie über Umwege habe ich dann auch so langsam meine ersten Hardcore-Bands dann entdeckt.
Welche waren das?
Also tatsächlich die erste Hardcore-Band, die ich kannte, wird niemand kennen, der diesen Podcast hört. Das war nämlich eine lokale Band, die hießen Ascension. Shoutouts Ascension. wenn man jetzt nach Ascension und Bands sucht, findet man alle möglichen Bands, aber nicht diese Band. Die waren aus eben aus meinem Umkreis damals einfach. Ja. Das war so. Ich habe die auch lange nicht mehr gehört. Ich weiß nicht, ob die den Test of Time so bestehen, aber damals war es dann einfach, ich habe die live gesehen, so als junges Kid und dachte, hey, voll geil, voll die Energie.
Wo hast du die gesehen?
Bei mir tatsächlich in einem lokalen Jugendzentrum, glaube ich, sogar das erste Mal. Oder irgendwas in die Richtung war das. Also ich komme aus so einer, sag mal, aus einer Kleinstadt in der Nähe von Karlsruhe. Also das heißt Wiesental, klingt auch schon richtig nach Kleinstadt. Und ich, da gab's, ich habe die halt zigmal gesehen, also richtig oft. Ich glaube, das erste Mal war in irgendeinem lokalen Jugendzentrum, halt der Klassiker irgendwie so. Wo genau müsste ich jetzt mal irgendwie dann in der Erinnerung nochmal graben, aber ich stell's jetzt einfach mal so hin.
Ja, ja, klar.
Und, das war dann einfach so die, das hat mich dann einfach so abgeholt. Dachte so, hey, cool, Hardcore, okay, guck ich mal, was da noch so gibt. Hab dann gemerkt, okay, diese Band Hatebreed, die ich schon cool finde, das ist ja auch irgendwie Hardcore anscheinend. Rage Against the Machine fand ich da auch schon cool. Da habe ich dann irgendwie so ein bisschen dann in einem Interview mal gehört, die bezeichnen sich irgendwie auch als Hardcore-Band. Da war ich erstmal total verwirrt. Das, also zumindest so ein ganz altes Interview von Rage Against the Machine haben die eben gesagt, we are a Hardcore-Band. Und es war dann auch so, okay, krass, und was ist jetzt eigentlich Hardcore?
Ja.
Und dann habe ich da eben diesen Deep Dive einfach so gemacht, so langsam. Da war ich dann ungefähr 15 rum, etwa 15, vielleicht gerade so 16.
Okay.
Also so ein paar Jahre so Interesse an so Gitarrenmusik gehabt, so ganz lange eben Metallica, Thrash Metal, ein bisschen Punk noch on the side quasi und dann bin ich irgendwie auf Hardcore gestoßen. Und dann ging's quasi los, sozusagen. Mit
Diese Entdeckungsphase von diesen Bands, weißt du noch, wie das lief? Also, ich meine, klar, Internet gab's ja zu dem Zeitpunkt schon, aber ich weiß zum Beispiel, bei mir waren's halt auch oft diese, so kostenlose Zeitungen, so Ox und sowas mit so Samplern oder, Metal Hammer hatte ja auch durchaus immer mal so ein paar Sampler dabei, wo man mal so durchhören konnte. Dann natürlich auch irgendwann MySpace, ne? Konnte man ja irgendwie seine Favoritenfreunde oder irgendwie so, also konnten die Bands ja festlegen, welche anderen Bands angezeigt werden.
Ja.
So, ne? Und da so ein bisschen durchgeklickt. Wie lief das bei dir?
Tatsächlich, eigentlich genau so, wie du es gerade beschrieben hast. Also das ist so in den 2000ern, klar, da gab es ja schon diese, wie hießen sie alle, ich glaube Soulseek, LimeWire, das hatte man dann schon irgendwie so ein bisschen. Das war ja aber, da musste man sich auch zumindest ein bisschen dahinter klemmen, dass man auch mal irgendwie ein ganzes Album, bis man gecheckt hat, wie man da auf dem Album, reden wir nicht drüber. Eine ganz komische Phase der Musikindustrie. Ja. Anyway, auf jeden Fall, das war auch wirklich über so Sampler eben, also außer der Klassiker. Und was ich viel gemacht habe als Kid war, okay, mit dem Taschengeld, das ich im Monat habe, so jeden Monat, okay, ich kaufe mir eine CD. Und ich bin teilweise auch wirklich blind in den lokalen Elektroladen oder halt irgendwie in der Stadt, in der ich auf der Schule war. Das war so ein paar Ortschaften weiter, war ich auf der Schule, bin ich irgendwie in den Mediamarkt gegangen und habe einfach so mal geguckt, was sieht cool aus, was habe ich vielleicht schon mal gelesen in einer Zeitschrift oder so, was irgendwie gut sein soll. Also damals war es quasi, das klingt jetzt so, als wäre ich so uralt oder als wären wir so uralt, aber damals hast du vielleicht an der Zeitschrift ein Review gelesen und dachte so, okay, ein gutes Review, ich kaufe mir jetzt diese CD. Das heißt, ich bin wirklich teilweise, war es Blindkäufer auch halt einfach, okay, ich habe gehört, das soll gut sein. Oder was jetzt, wo ich gerade drüber rede, wo ich mich erinnere, man hat ja auch dann in CDs reingehört damals.
Absolut, bei mir im Saturn. Im Saturn am Alex hier in Berlin auch immer reingestiefelt und dann auch die Cover da, also in die CD-Abteilung. Ja. Die Cover, die da so cool aussahen. Und dann konnte man ja wirklich immer zu so einem, die hatten so ein, wie soll man sagen, so ein Infopoint, ne? Oder irgendwie sowas. Ja. Ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt. Und dann konntest du da die CD abgeben, die haben die aufgemacht und dann konntest du die ganz legal, also ganz normal dort schon mal Probe hören.
Genau, ja. Das habe ich total viel gemacht. Also das war auch einfach so, keine Ahnung, was als Kind hat man ja eh viel zu viel Zeit. Das heißt, es war auch so ein richtiges Hobby. Einfach dahin fahren, eine CD anhören, wenn ich es cool fand, eingepackt so. Oder eben Blindkauf teilweise.
Ja.
Zum Beispiel, ich glaube echt so Terror habe ich das erste Mal gehört, wenn ich mich recht erinnere, weil es war auch so ein Blindkauf. Okay, habe ich gehört, das ist eine coole Band, irgendwie Review gelesen oder so. Und dann irgendwie auch so Blindkauf eingepackt. Also einfach so, wird schon gut sein mäßig. Mhm. Ja? Und dann das Taschengeld dafür irgendwie auf den Kopf gehauen. Und ja, genau. Und jetzt, wo du drüber redest, ganz kurz über diese Infopoints, weil mich das gerade da gerade so ein Flashback kommt. Was dann so krass war, das war, glaube ich, so kurz bevor es das dann nicht mehr gab, was dann eine richtige Neuerung war in diesen Ketten, war, als du dann selbst die CD scannen konntest.
Ja.
Und die ja dann schon digitalisiert waren und dann so quasi reinhören konntest. Und dann bin ich ja immer mit regelrechten Stapeln an CDs hin und dann halt so richtig, weil das hat man sich dann vielleicht doch nicht getraut, so 10 CDs da abzugeben.
Ja.
Und hab da quasi dann durchgehört, ja. Also stimmt, ganz haben viel die, über so eine, ja.
Genau, und dann haben die beim Scannen, das haben die dann nämlich umgestellt. Man konnte dann nämlich nicht mehr den kompletten Song hören, sondern immer nur so einen Ausschnitt. Ja. Die haben dann irgendwie immer nur noch 30 Sekunden zur Verfügung gestellt.
Ja, ey, das war ja auch, das war so ein Quatsch, dieses Snippets-Ding.
Ja.
Da ich ein sehr guter Freund oder eigentlich so mein bester Schulfreund, auch heute noch eigentlich mein bester Freund Matthias, mit dem bin ich da so ein bisschen auch reingerutscht in das Gitarrenmusik, Metal, Punk, was weiß ich, das Ding. Und der, jetzt erinnere ich mich auch, der hat mir da manchmal erzählt, so, hey, ich habe von neuem Album, keine Ahnung, XY aus dem Internet Snippets runtergeladen. Ja. Und dann so, ja, okay, schick, so, was weiß ich, ICQ damals oder so. Aber irgendwie war es dann halt total so, ja, okay, jetzt habe ich irgendwie so den halben Song und ob das jetzt irgendwie gut ist, keine Ahnung.
Absolut.
Aber das war so, das ist schon witzig, was so die Musikindustrie quasi versucht hat, um diesem Raubkopie-Wahn entgegenzutreten. Und ja, da gab es dann kurz Snippets, ich erinnere mich.
Genau, und dann musste erst Spotify um die Ecke kommen und um dem Ganzen Einhalt zu gebieten.
Genau.
Ja, cool. Cool, also wie sich das alles überschneidet, ne? Wahnsinn. Ja. Dann ging es weiter. Irgendwann, du hast es ja auch gerade schon angesprochen, hast du dir versucht, selber Gitarrenspielen beizubringen. Also war es wirklich selber oder hast du Lehrerinnen irgendwie gehabt?
Also ich hatte ein paar Jahre Akustikgitarrenunterricht. Das war wirklich so, das war total, also dieser Zufall, das finde ich heute irgendwie noch absurd, aber es war irgendwie so damals gute Freunde von mir aus der Schule, mit denen war ich auch im Fußballverein, weil ich mit denen abhängen wollte so. Und die haben dann angefangen, Gitarre zu spielen bei halt einem lokalen Gitarrenlehrer. Und dann meinte ich so, Gitarre spielen ist irgendwie auch ganz cool. Da hatte ich halt eigentlich noch gar kein Interesse an Musik. Das heißt, da war ich halt ein paar Jahre jünger noch. Wie alt war ich da? 10, 11 oder so vielleicht? Oder irgendwas um den Dreh.
Ja.
Und dann dachte ich so, okay, cool, wenn die das machen, probiere ich das einfach auch mal. Dann hatte ich so ein paar Jahre so Akustikgitarrenunterricht, aber da war dann natürlich immer das Problem, da musste man es ja auf den Hintern setzen und halt irgendwie üben und das Ganze richtig lernen. Und da war ich halt einfach, wie bei so vielen in meiner Kindheit, halt stinkefaul. Das heißt, es war eigentlich eher so, mehr so okay, sage ich mal. Aber das heißt, ich wusste halt zumindest schon mal, wie man so ein Ding hält. So. Und dann war es halt irgendwie so, dass ich dann auf Gitarrenmusik gekommen bin und dann halt gedacht habe, okay, ich brauche jetzt eine E-Gitarre, ich mache da jetzt was draus, aus dem bisschen, was ich da kann.
Ja.
Und habe mir dann so eine billig E-Gitarre und so ein Starter-Set irgendwie gekauft und habe dann halt wirklich E-Gitarre tatsächlich, natürlich mit den Grundlagen von dem Lehrer, aber dann so ist mir selbst beigebracht, also dann irgendwie über Tabs so, also das der Klassiker irgendwie googeln Song, Band Song und dann Tabs und dann halt wirklich sehr viel Zeit, spätestens ab dem Punkt, wo ich dann eben Metallica entdeckt habe, irgendwie so sehr viel Zeit irgendwie damit verbracht, so Songs einfach zu lernen.
Nachspielen.
Das war dann einfach genau durch dieses Nachspielen wurde es dann irgendwie über die Jahre halt immer besser. Und genau, So habe ich mir das quasi. Also ein bisschen ein Mix. Also jetzt kein totaler Autodidakt. Ich bin auch immer voll begeistert, wenn Leute sich was komplett selbst draufpacken. Das ist ja auch eine extrem große Hürde. Ja. Das heißt, so die Grundlage wurde mir da schon so geschaffen durch Gitarrenunterricht ein paar Jahre.
Ja. Aber
ja, E-Gitarre dann quasi durch den Ansporn, dass ich halt auch irgendwie
Bock hatte,
da selbst was zu machen.
Naja, was ich auch immer faszinierend finde, ist, wenn Leute dann nicht nur Gitarre spielen können, sondern können sie irgendwie auch noch Schlagzeug spielen. Klar, Gitarre und Bass liegt dann auch oftmals dicht beieinander, aber dann irgendwie noch Schlagzeug und keine Ahnung was.
Total.
Also ich bin ja erfolgreich irgendwie an allem gescheitert. Von daher, ja. Cool, irgendwann muss man ja so sagen, ging es dann auch irgendwann los. Du wolltest nicht nur Gitarre bei dir im Zimmer allein spielen, sondern du wolltest auch mal eine richtige Band starten.
Genau. Das war dann so mit 15 etwa. Die ersten Versuche zumindest, halt irgendwie von Klassenkameraden oder Typen, die ich aus dem, keine Ahnung, von um die Ecke kannte oder so, irgendwie so ein paar Leute, die irgendwie ein Instrument spielen konnten, zusammengesucht und dann irgendwie das mal probiert, sich so getroffen ein, zweimal, das ist dann kläglich gescheitert und dann ich glaube, es hat ein Jahr gedauert, bis ich mal einigermaßen ein paar Leute gefunden habe, die irgendwie also einen ähnlichen Musikgeschmack hatten wie ich und halt auch irgendwie Bock drauf hatten. Und da bin ich so über die Zeit halt auf ein paar Leute gestoßen, mit denen ich das ganz gut machen konnte. Und dann entstand quasi das, sage ich mal, so die Urversion, was dann später zu Haverbrook Disaster wurde. Wir haben uns halt natürlich am Anfang, war es halt total rumpelig, weil erstmal haben wir irgendwie auch eher Songs gecovert mal, was man halt irgendwie dann so denkt, okay, man ist dann irgendwie 15 und wie fängt man eigentlich an? Und dann halt irgendwie halt.
Ja, wie startet man eine Band, ne?
Ja, eben, total. Ja. Halt, das war so quasi komplett mein, einfach so das Bootcamp einfach quasi so, wo ich alles falsch gemacht habe, was man falsch machen konnte und daraus halt irgendwie auch gelernt habe einfach.
Ja.
Und dann erstmal halt entweder simple Punk-Songs oder so, ich glaube Rage Against the Machine hat man noch gecovert, so irgendwie so Classics, die so auf der Hand liegen.
Mhm.
Und dann halt irgendwie so langsam angefangen, halt irgendwie auch eigene Songs zu schreiben. Und dann halt irgendwann gemerkt, okay, das ist eigentlich alles gar nicht so gut, aber wir können das, glaube ich, irgendwie. Und dann gab es noch so ein paar Besetzungswechsel. Das war dann so innerhalb von 2 Jahren. Und dann haben wir uns dann irgendwann umbenannt und eine Demo aufgenommen und dann halt gesagt, okay, jetzt legen wir so richtig los, was jetzt im Nachhinein betrachtet halt auch natürlich mit der Erfahrung, die ich jetzt habe, halt auch so dieser jugendliche Leichtsinn irgendwie war, wenn ich so bedenke, okay, was da richtig loslegen war, halt okay, eine Demo aufnehmen, ein T-Shirt drucken und halt lokal halt mal ein paar Shows mehr spielen. So. Aber damals dann halt ein Riesenschritt auf jeden Fall. Und das war irgendwie so der Grundstein eigentlich so.
Okay, aber das war noch nicht Haverbrook Disaster dann, oder?
Doch, tatsächlich.
Okay. Also
wir haben es dann quasi, da war ich 17 dann.
Ja.
Dann quasi umbenannt und dann einfach, okay, und jetzt machen wir mal einfach so.
Okay.
Und das war dann eben auch, weil ich auch schon Bootcamp-Zeit gemeint habe, also ich meine, auch die Phase in der Band, halt auch natürlich im Nachhinein betrachtet, jetzt 30 würde ich auch total viel Sachen anders machen, aber einfach total viel gelernt auch in der Zeit, weil man eben als junges Kid zum einen total Bock hat, Sachen auszuprobieren.
Ja, klar.
Und auch irgendwie so diesen jugendlichen Leichtsinn, die Naivität halt auch Sachen eher zu wagen. Und zum anderen halt, man hat ja einfach nicht die Erfahrung. Das heißt, man macht es halt einfach. Nicht.
Genau, und, genau. Das ist ja auch eigentlich ganz, ganz cool, ne? Da nicht groß und lange drüber nachzudenken, sondern einfach mal anzugreifen und das zu machen. Bei Haverbrook Disaster, ich habe vorhin nochmal reingehört. Das war ja, wie soll man es beschreiben, doch recht melodisch, würde ich jetzt mal so sagen. Durchaus eine andere Musik als die Musik, die die Bands spielen, in denen du jetzt spielst.
Ja.
Und wenn man jetzt mal so ein bisschen deinen musikalischen Werdegang, so wie du ihn gerade beschrieben hast, wie kam es da zu dieser Musikrichtung oder zu diesem Stil von der Band?
Das war tatsächlich, also die wie ich ja meinte, wir waren halt am Anfang echt Kids. Das heißt, der Stil hat sich ja eigentlich auch total gewandelt. Also die erste Demo war eigentlich eine astreine, kann man eigentlich nur sagen, Metalcore-Demo. Also wirklich so richtig 2000er Style irgendwie inspiriert auch teilweise von Bands wie Heaven Shall Burn, was halt damals irgendwie auch so groß war. So in die Richtung war das eher, weil es auch so ein bisschen, und das ist auch so dieses Ding, was auch so den Umständen geschuldet war, es war so irgendwie so der kleinste gemeinsame Nenner auch so ein bisschen. Wir haben alle Hardcore gehört, aber irgendwie teilweise dann doch so ein bisschen in andere Richtung. Also wo der eine irgendwie mehr auf Hatebreed abgefahren ist, ich irgendwie eher auf so neuere, also damals neuere Bands wie Have Heart, keine Ahnung, Verse, was damals so big war, also ja, diese Modern Hardcore-Schiene.
Goat Alone.
Genau, auch das. Eben so eher der Style. Und dann halt irgendwie manche doch eher Hatebreed, manche doch eher vielleicht ein Ticken Metalcore. Das war dann so der kleinste gemeinsame Nenner, wo wir dann irgendwie so versucht haben, Songs zu schreiben, nenne ich es jetzt einfach mal. Da doch sehr stümperhaft war. Und dann über Laufe der Jahre haben wir dann einfach uns so ein bisschen mehr, ich sag jetzt mal, gefunden. Und es war dann irgendwie, wenn mich jetzt jemand fragt, der jetzt zum ersten Mal Spark hört oder Spirit Crusher und halt hört, okay, das sind Hardcore-Bands, würde ich jetzt immer noch sagen, die erste Band war eine Metalcore-Band so, weil es einfacher ist einzusortieren und weil es vielleicht auch eher die Shows beschreibt, die wir gespielt haben. Also wir haben total viel diese typischen gemixte Line-Up-Shows gespielt, wo dann die Metalcore-Band und Final Prayer, gut, Final Prayer haben eine Zeit lang eh alles gespielt.
Zu Recht.
Aber zu Recht auch einfach. Und aber einfach so diese, eher so diese Mix-Shows, sage ich jetzt einfach mal, diese Jugendzentrum-Mix-Shows eher waren. Ja. Das heißt, es ist immer einfacher dann zu sagen, aber das so einzuordnen, wenn man sagt Metalcore, aber letztendlich hat sich am Ende dann doch immer mehr in so eine, ja, wie du sagst, so melodische Hardcore- mit ein bisschen Metal drin, keine Ahnung. So irgendwie so ein eigenes Ding vielleicht, so mehr oder weniger. Genau.
Aber du schämst dich nicht dafür?
Nee, Quatsch. Also das
manchmal ist ja so, weißt du, erste Band, wo man so sagt, ah, komm.
Ja, klar.
Reden wir nicht drüber.
Das ist auf jeden Fall, das ist, glaube ich, bei mir ist es eh total krass, dass ich, wenn eigentlich Projekte paar Jahre hinter mir liegen, dass ich dann sowieso eigentlich immer so schon wieder anfange, Dinge so zu checken. Ah, ist die Aufnahme geil? War der Sound geil? War der Mix geil? Waren die Songs geil? Also ich bin da eh total perfektionistisch veranlagt, kann das aber ganz gut trennen von dem Wert der Erfahrungen. Also das ist einfach so, ich schätze quasi da alles, was ich in dem Musiksumpf jemals gemacht habe, weil es ja im Prinzip mich alles zu immer dem nächsten Schritt gebracht hat.
Also, ja, absolut.
Was ja jetzt auch irgendwie, gerade jetzt erste Band, Haverbrook Disaster, waren bei Let It Burn Records, hat mir im Prinzip dann auch die Tür zu ganz viel geöffnet auch so irgendwie durch den Kontakt zu Chris, der Let It Burn Records gemacht hat. Dem habe ich ja dann auch ein paar Jahre geholfen bei Let It Burn Records. Das heißt, ich habe dann da auch so ein bisschen in Labelarbeit reinschuppern können und letztendlich darüber dann auch über Kontakte knüpfen, Leute kennenlernen, dann irgendwie auch dieses Tourmanagement-Ding angefangen. Das heißt, es ist dann immer so ein bisschen, der rote Faden ist da auf jeden Fall da.
Ah, okay. Ja,
cool. Aber natürlich perfektionistisch, sage ich mal, aus so einem, ja, keine Ahnung, Typ, der Musik schreibt, irgendwie ist es bei mir schon, wenn was ein paar Jahre zurückliegt, bin ich schon total kritisch damit. So.
Ja. Okay, cool. Ja, das wäre nämlich auch noch Thema gewesen, wie das dann so alles gekommen ist mit Let It Burn und so, dass du hast ja auch irgendwie noch ein bisschen deine Finger mit im Spiel gehabt, ne? Trotzdem mit, ich sag mal kurz, THD, wart ihr ja auch eigentlich recht aktiv, ne?
Ja.
Also seid ja auch die ein oder andere, also jetzt nicht nur diese Wochenenddinger, was so vielleicht typisch für eine deutsche Band ist, sondern ihr habt ja durchaus auch mal die ein oder andere Tour gespielt, ne?
Ja, genau. Ich glaube, du hast sogar mit Joe zusammen zwei Shows gemacht, ne?
Von
zwei Touren, ja.
Richtig, genau. Also das da, sehr gut, du hast den Wink mit dem Zaunfall. Genau, nee, das da haben wir uns, glaube ich, kennengelernt. Das war
genau, ja, darüber kennen wir uns, ja.
Das war eine Tour. Mit wem waren das? Ich weiß noch, ich glaube, im Tommy House war das, die Show. Tommy House,
ja,
Berlin.
Das war dann die Tour mit Asriel aus England.
Richtig. Genau. Und aber noch eine dritte Band. Irgendwer war noch dabei.
Demoralizer waren das.
Ah, okay.
So eine UK Mosh Hardcore Metalcore Band. Irgendwas so in die Richtung.
Ist aber auch schon ein Weilchen her, ne?
Ja, auf jeden Fall. Lass mich mal kurz überlegen. Das war 2011 oder 12.
12 vielleicht?
Glaub, das könnte sein, ja. Ja. Also, stimmt, ja.
Nicht schlecht. Wie kam es jetzt zu diesem Deal mit Let It Burn? Also warst du mit Chris damals schon bekannt in irgendeiner Form? Also ich meine, ihr habt ja auch alle Platten da rausgebracht. Du bist da irgendwie als helfende Hand noch mit eingestiegen. Das ist ja jetzt nicht der typische Weg für eine Band, die anfangen, mit irgendeinem Label zu arbeiten, ne?
Ja, der Kontakt zu Chris kam über Nanook von damals noch Avocado Booking.
Ja.
Und Nanook war eigentlich auch so einer der ersten Freunde, / dann eben aufgrund seines Jobs auch Kontakte, kann man ja nennen, aus der Hardcore-Szene oder sagen wir mal Hardcore, Metalcore, Metalpunk, was auch immer Szene, weil er dann doch breiter gefächert ist natürlich als nur Hardcore. Und das kam tatsächlich genau über ihn, weil er uns oft auf lokale Shows gebucht hat, was dann irgendwie ganz cool war. Er fand uns halt cool irgendwie so. Und das war für mich dann halt, oder für uns war das dann total super, halt dann irgendwie mit so Bands wie Comeback Kid oder so spielen zu können. Und dann halt irgendwie darüber halt auch das als, also ihn quasi und seine Shows waren da auch im Prinzip ein Sprungbrett für uns, mehr oder weniger. In Anführungszeichen, Sprungbrett, klingt jetzt so, als wäre mir total big gewesen, was wir nicht waren, aber einfach, du weißt, was ich meine. Ne?
Ja, es hat geholfen.
Genau, es hat geholfen auf jeden Fall. Und er hat ja früher mit Chris Paint the Town Red gespielt, Münchner Hardcore-Band, und hat uns dann da mal vorgestellt, keine Ahnung, Chris halt eine Mail geschrieben, so, hey, guck mal, Kids hier aus dem Umkreis.
Hör mal rein.
Sind ganz cool, check's mal aus. Und dann irgendwie mit Chris Kontakt irgendwie hergestellt, so ein bisschen E-Mails hin und her geschrieben, und dann, so hat sich das ergeben. Dann fand er das erste Album ganz cool, und dann war das quasi so der Start davon.
Ja. Cool, und dann bist du ja dann offensichtlich da, wie gesagt, auch als helfende Hand irgendwie mit bei Chris mit eingestiegen. Was hast du da genau gemacht?
Alles mal, beziehungsweise am Ende auch tatsächlich fast alles. Also das war halt echt so, dass es gab Releases, die habe ich von A bis Z komplett quasi durchgezogen. Das Einzige, was ich nicht gemacht habe, war Versand. So. Wobei auch da erinnere ich mich an einen Release, wo ich auch da entweder teilweise mitgeholfen habe oder die Pre-Order sogar alleine rausgeschickt habe. Weil es einfach dadurch, dass im Prinzip der Kern war einfach immer Chris, und es kamen und gingen Helfer einfach so über die Jahre, und da gab es dann auch mal eine Situation, wo ich dann zum Beispiel nur mit Chris alleine da das Ding am Laufen gehalten habe, und dann musste mal gucken, okay, wer macht was, und dann hing eine Pre-Order zum Beispiel auch an mir, war dann okay, aber war ich dann auch froh, als ich es wieder abgegeben hatte, das Versandding. Und da habe ich mich um zum Beispiel auch, Digital-Releases gekümmert. Das war damals ganz interessant, weil das da natürlich nicht neu war. iTunes und so gab es schon, aber das war gerade die Zeit, wo das auch mit Streaming angefangen hat und so. Das heißt, ich habe mich da dann reingefuchst, so dass ich das irgendwie alles gecheckt habe. Und Presse zum Beispiel, also Let It Burn ist ein Warnlabel, das quasi auch noch Pressearbeit gemacht hat, ganz klassisch, was ja jetzt wahrscheinlich auch immer mehr wegstirbt, leider.
Ja.
Und das habe ich viel gemacht, dann insgesamt Planung auch, dann irgendwie so Kontakt mit dem Künstler, gucken, dass Künstler, Band, ne, wir hatten ja einfach nur Punk, Hardcore, Metalcore Bands, ging so krass, dass die halt irgendwie zur richtigen Zeit die richtige File schicken und so weiter, halt einfach so diese typische Orga,
aber alles Hobby.
Management und so. Genau. Alles Hobby. Also wirklich.
Also jetzt nicht im Spezialjob.
Nee, wir also der Job quasi, der Nebenjob war dann eher dieses Tourmanagement-Ding.
Ah ja, okay.
Zeit quasi. Weil Eddie Byrne war eher so selbstfinanzierend.
Mhm.
Hier und da, wenn mal was irgendwie gut lief, dann haben wir uns irgendwie mal, dann gab es vielleicht mal so einen kleinen, ja, ich nenne es jetzt einfach mal, das klingt jetzt auch so hoch schon, so einen kleinen Bonus vielleicht, so hey, komm,
ja,
hier für die Arbeit, so zack, so.
Ja, ja.
Paar hundert Euro, was weiß ich so, weil es cool lief und es einfach gut geklappt hat, so. Aber es war auf gar keinen Fall ein Job, so. Auf keinen Fall.
Wäre ja auch nicht weiter schlimm, wenn es doch so wäre, aber ich meine.
Wäre schön gewesen, ja.
Genau, ne? Aber um diese Dimension da auch einfach mal abzustecken, ne? Wo man da, ja. Also was man da auch gemacht hat an Arbeitsleistung, ne? Da reingepumpt hat und an Energie und naja, am Ende macht man irgendwie alles immer nur für den Hardcore.
Ja, genau. Also das war echt, das war einfach für mich, es hat halt Bock gemacht zum einen und es waren halt einfach wichtige Erfahrungen irgendwie auch für mich, um selbst entweder für die eigenen Bands oder vielleicht für ein zukünftiges Labelprojekt einfach auch Sachen zu lernen. Also der Ursprungsgedanke war tatsächlich, ich will einfach so diese einzelnen Schritte lernen, dass ich irgendwann mal das Handwerkszeug habe, um selbst ein Label zu starten. Ist bis heute nicht passiert. aber wer weiß.
Kann ja noch kommen.
Genau, vielleicht bringt es mir dann irgendwann doch mal was.
Ja, cool. Dann ging es irgendwann weiter und die Bands, in denen du dann gespielt hast, wurden ja irgendwie auch ein bisschen hardcoreiger, sagen wir jetzt mal. Ne? Welche Band kam dann? Also was war der nächste Schritt?
Human Touch. War quasi die nächste, ich nenne es jetzt mal Hauptband, weil Hollow Suns war eher so ein Recording-Projekt. Das war dann auch so Ende von Haverbrook Disaster.
Eine Platte war das, ne?
Es war eine Demo und eine LP tatsächlich sogar, aber wir haben das dann nochmal alles zusammen auf Vinyl gepresst quasi. Und das war ja eher so eine, ich nenne es immer Urlaubsband, weil wir hatten zwei Mitglieder aus Italien dabei, Jai und Ugo, die früher bei To Kill waren. Und wir haben dann halt einfach, weil wir Bock drauf hatten, total viel in Italien gemacht. Wir haben Italien-Shows gespielt, wir haben in Italien aufgenommen und das war dann halt immer eigentlich wie so ein Mini-Urlaub, wo dann irgendwie sowas draus, noch eine Platte rauskam oder mal Shows gespielt hat. Das heißt, es war so ein bisschen die das Urlaubsprojekt.
Ja.
Und Human Touch war dann quasi so die Hauptband, nenne ich es jetzt mal, in der ich gesungen habe. Und genau.
Warum dann singen?
Also bei Haverbrook Disaster habe ich ja auch schon gesungen.
Ja, ja.
Und bei Human Touch war es ja dann nochmal ein Ticken melodischer.
Okay.
Und vom Gesang quasi, wenn du das meinst, vermutlich, ne?
Nee, ich meine, weil du ja eigentlich, du hast ja mit Gitarre angefangen, du wolltest Gitarre spielen,
stimmt.
Das meine ich.
Das ist eine gute Frage.
Ne? Ja. Und dann irgendwie warst du ja dann, also du hast in der ersten Band, klar, hast du gesungen, kann ja passieren. aber dann auch in der zweiten wieder an den Gesang und nicht vielleicht dann doch mal die Gitarre in die Hand zu nehmen, ist ja dann doch.
Genau, so ein kleines Detail, das ich übersprungen habe, ist, dass ich in einer der Selbstfindungsphasen-Versionen der ersten Band, bevor wir uns dann quasi umbenannt haben, habe ich tatsächlich auch Gitarre gespielt und gesungen sozusagen. Das heißt, es war dann auch so dieses, okay, die ganzen Punk-Bands bei uns machen das so, dass der Sänger auch Gitarre spielt. Genau, das können wir auch. Komm, dann sparen wir uns ein Mitglied. So,
ja.
So. Wir finden eh nur mit Mühe und Not vier Leute, die da Bock drauf haben. Dann passt es.
Cool.
Das heißt, da habe ich quasi Gitarre gespielt und das erste Mal, dass ich dann wieder bei Hollow Suns habe ich Bass gespielt und das erste Mal, dass ich dann wieder so richtig Gitarre in der Band gespielt habe und eigentlich auch das erste Mal wirklich Gitarre in der Band gespielt habe, war dann Spirit Crusher tatsächlich.
Okay. Aber zurück, Human Touch war die nächste Hauptband, war ja dann aber, korrigier mich, wenn ich da falsch liege, nicht mehr ganz so aktiv wie THD, oder?
Genau. Das stimmt. Also es war einfach, das hatte total verschiedene Gründe. Das war so...
ihr wurdet alt.
Vielleicht auch das, ja. Vielleicht auch das. Aber ja, doch, vielleicht doch. Das könnte sogar ganz gut treffen. Also das war kurz, nachdem wir die Demo rausgebracht haben und dann eben gesagt haben, okay, und jetzt legen wir ein bisschen mehr los, ist unser damaliger Schlagzeuger Yannick nach Irland für einen Job. Und dann war es halt natürlich so, okay, und das wird jetzt nicht so ein ich komme mal alle paar Wochenenden zurück Ding, sondern natürlich halt, klar, in Irland wohnst du halt, wenn du da einen Job hast. Das heißt, wir waren tatsächlich auch sehr lange auf einer neuen Drummer-Suche. Wir haben so ein paar Shows mit Fill-In gemacht. Und bis wir dann Philipp, unseren Drummer, den wir am Ende hatten, quasi gefunden hatten, ist bestimmt ein Dreivierteljahr vergangen dann auch so. Also es war wirklich eine lange Trockenphase. Und das hat uns unter anderem, glaube ich, auch so ein bisschen erstmal den Wind aus den Segeln genommen, dass es dann sich so nochmal wie Neustadt angefühlt hat, obwohl wir dann eigentlich schon eine LP geschrieben haben in der Zeit und die auch aufgenommen haben.
Oh, okay.
Das heißt, wir sind dann irgendwie nochmal, das hast du nochmal gefühlt, wie nochmal Anlauf nehmen in neuer Besetzung mit der LP. Mhm. Und da haben wir dann auf jeden Fall ein paar coole Shows, ein paar Weekender irgendwie so gespielt, aber das war dann irgendwie, irgendwie so die Chemie war da nicht mehr so ganz, also wir haben es alle noch super verstanden, das war nicht so das Ding, aber man hat dann irgendwie so langsam gemerkt, dass die Interessen auch auseinandergegangen sind, weil ja, man dann doch teilweise, lass mich lügen, doch echt seit fast 10 Jahren zusammen Musik gemacht hat, weil das waren dann auch
teils die gleichen Leute, ne?
Genau, auch in der letzten Besetzung war quasi Andreas, der Gitarrist, war noch von meiner allerersten Band und auch von der ersten Inkarnation der Band, kann man so sagen. Also wirklich 10 oder über 10 Jahre zusammen Musik gemacht und und das hat dann einfach, die Interessen haben sich so ein bisschen verschoben und ich habe dann parallel auch schon Spirit Crusher angefangen, das hat dann so parallel gestartet und dann, das lief dann irgendwie auch ganz gut und damals habe ich mir das nicht so ganz eingestehen wollen, aber ich glaube, wenn ich so ehrlich zu mir war, war ich dann auch so ein bisschen okay, ich glaube, dass die Energie auch ein bisschen cooler investiert, weil das einfach auch gerade so eher läuft so, ne? Und das andere, wo es seine ganzen Schwierigkeiten hatte mit der Drummersuche und dann irgendwie so gar nicht so richtig in Fahrt gekommen ist und dann gab es so ein paar Interessenskonflikte und da war das für mich so, okay, ich glaube, ich muss den Fokus einfach so ein bisschen verschieben. Und,
ja, verstehe ich.
So kam es dann quasi zur Auflösung in der Band.
Ja. Okay, und dann, du hast es angesprochen, Spirit Crusher kam als nächstes, dann irgendwann ja auch Spark. Noch parallel dazu.
Genau.
Ne? Das waren ja dann, kann man so sagen, oder beides klassisch Straight Edge Hardcore, kann man das so labeln?
Kann man auf jeden Fall so labeln, also es sind 2 Straight Edge Bands.
Alle Straight Edge in der Band?
Genau, ja, beiden Bands. Klingt halt natürlich sehr unterschiedlich, sage ich jetzt mal, ja, aber absolut. Genau, aber klar, kann man auf jeden Fall so labeln.
Okay, was ich nämlich jetzt eigentlich ganz spannend finde an diesen beiden Bands, ihr habt Platten rausgebracht, ne? Ihr habt ja auch ganz normal mit Demos angefangen, habt ja dann auch LPs veröffentlicht mit beiden Bands, ne? Nee, nur mit Spirit Crusher.
Spirit Crusher eine LP und Spark kommt sie jetzt quasi.
Genau. So war der richtige Schritt. Was ich da eigentlich ganz spannend finde, ist, ihr seid ja, oder es sind beides deutsche Hardcore-Bands, ne? Mhm. Deutsche Hardcore-Bands tendieren ja irgendwie immer ein bisschen dazu, logisch vielleicht auch bei deutschen Labels, ihre Platten rauszubringen. Mhm. Bei euch scheint es so, als wenn immer in Anführungsstrichen nur die Demos bei einem deutschen Label rausgebracht worden sind und dann seid da relativ international auch unterwegs. Mhm. Wie kommt das? Also was war, also ne, woher kommen diese Kontakte? Wie ist das alles zustande gekommen?
Wenn man jetzt zum Beispiel mal bei Spark anfängt, die Demo kam auf Blacktop Records raus.
Das ist ja noch Deutsch, ne?
Genau. Mhm. Nico ist einer von meinen besten Freunden und das war irgendwie, Blacktop Records gab es da ja schon. Es gab es ewig, aber auch ewig nicht. Und dann für die Demo kurz wieder, weil Nico einfach gemeint hat, wir haben Tapes rausgebracht, einfach quasi auf quasi selbst Tapes gemacht. So.
Ah, okay.
Und Nico meinte dann so, ich hasse Tapes, ich will das auf 7-Inch sehen und scheiß drauf, ich
mach's selber.
Reanimiere jetzt einfach das Label für diese 7-Inch. Und das kam daher quasi, also echt cool auch.
Ja.
Und dann die Control Records Connection kam dadurch, dass wir eine Split machen wollten. Wir hatten einfach Bock, da als nächsten Schritt eine Split zu machen, haben dann Chain Reaction gefragt und dann über Chain Reaction kam dann quasi die Connection zu Control Records, die in der Vergangenheit auch schon bei Control Records waren mit der Demo, beziehungsweise einfach Björn und also Björn von Chain Reaction und Gerd von Control Records halt schon seit Ewigkeiten beste Freunde sind. Also Gerd war mit Rise and Fall früher auch auf Tour, wo Björn ja früher gesungen hat, und also die haben ewig schon eine sehr gute Freundschaft, und darüber kam das dann quasi. Und das mit der Split hat einfach super geklappt, dass wir ihn dann halt auch gefragt haben, hey, hättest du auch Bock, die LP zu machen? Und genau, da hat er dann Bock drauf gehabt. Und dass Sunday Drive Records in den Staaten die LP rausbringt, war auch irgendwie eher so ein mehr oder weniger ein Zufall, könnte man es nennen. Mhm. Und zwar hat Jonathan von Sunday Drive Records dieses Hate 5-6 Live-Video von der Köln Have Heart Show gesehen von Spark. Hat dann uns einfach ganz locker flockig eine E-Mail geschrieben.
Ich will euch.
Ich finde euch cool. Und genau, habt ihr neue Musik am Start? Könntet ihr euch vorstellen, was mit mir zu machen? Und dann war es so, okay, haben wir so kurz drüber nachgedacht, so eigentlich ganz cooles kleines Label so. Und ja, wir haben gerade was aufgenommen, witzigerweise. Hey, haben eine LP am Start. Die kommt in Europa auf Control Records raus. Und ob er sich das quasi vorstellen kann, das in Zusammenarbeit quasi zu machen. Und ja, das hat er Bock drauf. Und so kam das quasi.
Cool.
Und also das war weniger ein bewusstes, wir wollen nicht auf ein deutsches Label, eher so Zufall einfach, wie sich so ergeben hat einfach über so Connections. Und bei Spirit Crusher, hat Domi erster die Demo selbst rausgebracht auf Power and Equality. Mhm. Das ist sein eigenes kleines Label. Und dann kam diese The Essence Connection. Das war, kam dann über Domi auch tatsächlich, weil er schon sehr lange mit Adam Malik kennt, der die Essence macht. Und Adam fand Spirit Crusher schon immer cool. Und die waren dann immer so lose in Kontakt, so, hey, was habt ihr so geplant? Was nehmt ihr so auf? Was macht ihr so? Und dann war halt irgendwann so, ja, okay, Adam, wir machen eine 7-Inch so, haben da Bock drauf. Und dann meinte er oder Dominik, keine Ahnung, oder sie haben sich gefunden, ich weiß es nicht, aber einfach so, hey, das wäre doch ganz cool, wenn wir das zusammen machen. Also es war eher auch so, man war da so in Kontakt, und irgendwie hat es dann so vom Vibe, sage ich jetzt mal, die Essence am besten gepasst, so zu Spirit Crusher. Und dann hat man sich dafür entschieden. Also auch irgendwie über so eine eher langjährige Freundschaft zwischen Domi und Adam. Und und so ein beidseitigem Interesse einfach, da zusammen was zu machen.
Ja, ja, absolut. Nee, es war ja auch überhaupt nicht negativ gemeint. So, ne? Es war jetzt, ich finde es da immer nur ganz spannend, wenn man das dann irgendwie so betrachtet und dann, ja, also kommen dann so eine Verbindungen dann irgendwie immer zutage, ne, wo man dann manchmal auch gar nicht so richtig durchblickt und sagt, okay, warum nimmt das Label jetzt genau diese Band, so, weißt du?
Wie, ja, total.
Ne, wo kommt das denn her? Du hast ja auch in vielen Bands gespielt, du hast auch bist ein bisschen gereist mit den Bands, hast ein bisschen was gesehen, würde ich jetzt mal behaupten. Mhm. Wo gefällt es dir am besten zu spielen?
Das unterscheidet sich so ein bisschen, würde ich mal behaupten, zwischen wo ich es persönlich am coolsten finde, rumzuhängen, und wo die Shows quasi am coolsten sind.
Ja.
Und da müsste ich jetzt kurz überlegen. Also cool, wobei das trifft eigentlich auf beides zu. Also was echt immer cool war, da waren wir mit Spirit Crusher zweimal, war Schweden. Das war echt zum einen halt total schön und cooler Hangout, haben da auch mittlerweile viele Freunde. Das heißt, es war einfach immer ein richtig cooler Hangout, richtig schön, und die Shows waren auch immer cool. Also wir hatten da irgendwie immer Glück, dass das da echt gut lief für uns. Und lass mich mal noch kurz überlegen. Und ich würde mal behaupten, das wäre so mein Favorit. Einfach auch aus touristischen Gründen.
Ja, kann ich bestätigen. Ja,
was natürlich, der Klassiker ist so ein bisschen, was mir immer als erstes einfällt, oder was heißt, ich wurde jetzt noch nicht so oft gefragt, aber wenn man doch mal drüber nachdenkt, okay, wo warst du jetzt schon überall, wo findest du es irgendwie cool, dann tendiert man doch kurz zu UK.
Skurril eigentlich.
Aber wenn ich so drüber nachdenke, die Spirit Crusher Shows da waren eigentlich nie, die waren cool. Also da war schon, es war jetzt nicht so, als wären die Leute rausgelaufen, hätten gedacht, so, was ist denn das jetzt gerade für eine Band, juckt uns gar nicht. Die waren schon cool.
Ja.
Vor allem, es gab eine Show in Brighton, das war in so einem total kleinen Café, irgendwie im ersten Stock. Das war dann auch komplett voll. Das war eine echt coole Show. Mhm. Aber alles in allem ist es einfach, es ist so, für eine Mainland-Euro-Band ist es halt einfach schwer, da Fuß zu fassen oder einfach Interesse zu wecken. Das heißt, das war zwar immer cool, irgendwie da dann durch London zu spazieren und coole Sachen zu machen und mit Freunden abzuhängen, aber die Shows an sich waren dann halt eher so, ja, okay, sage ich jetzt mal. Da war es dann in Leipzig in den gefühlt 1000 Venues, den wir da schon gespielt haben, halt zum Beispiel immer geiler so. Also das heißt, das ist halt, von daher muss man dann schon irgendwie, ja, muss sich da so ein bisschen unterscheiden, so zwischen Tourismus rumhängen und Crowd Reaction,
wenn wir jetzt
so ein englisches Wort einwerfen wollen.
Ja, ja. Aber es ist ja trotzdem immer auch ganz schön, wenn all diese Faktoren irgendwie zusammenkommen, oder? Also
total,
das ist ja eigentlich die optimale Show.
Total,
wenn man, wenn man alles irgendwie miteinander kombinieren kann.
Voll.
Wo wir bei Shows sind und Bands im Allgemeinen, wie stehst du denn zu Hypes?
Gut,
ist vielleicht eine fiese Frage, um es dir vielleicht ein bisschen leichter zu machen. Ich will auf Have Heart hinaus.
Mhm.
Du hast sie ja nur gespielt.
Habt
ihr eine Show gespielt? Habt ihr mehrere gespielt?
Wir haben mit Spirit Crusher und Spark die Köln-Show mitgespielt.
Okay, okay. Kannst du mir erklären, warum das zu der Zeit, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Jahre das jetzt schon wieder her ist.
Das war vorletztes Jahr, ja.
Wirklich
2019,
erst? Ja. Okay, ich dachte, das wäre jetzt 18 gewesen oder so. Aber warum das so eskaliert ist? Für ohne jetzt irgendwem hier auf die Füße treten zu wollen, aber für eine Band, die ja, als sie aktiv war, gute Shows gespielt hat, aber keine 1000, 2000 Mann-Shows.
Ja, klar. Gute Frage. Also das ist so richtig, das war so ein richtiges Right Place, Right Time Phänomen.
Okay.
Und zum einen das, würde ich behaupten, und zum anderen ist es auch typisch für Hardcore, dass die Leute, sei es jetzt Hardcore-Kids, die nicht mehr wirklich am Start sind, was ja offensichtlich bei den Have-Hard-Shows auch der Fall war, dass da Hardcore-Kids, die sonst nicht auf Shows gehen, auf die Show gegangen sind, sonst hättest du ja niemals die Venues so füllen können. Ne? Ja,
absolut.
Das heißt, das ist ja, das sind ja Leute auf die Show gegangen, die halt eigentlich nichts mehr aktiv mit Hardcore am Hut haben. Und das aber dann trotzdem auch immer so diese Fear of Missing Out riesengroß ist im Hardcore. Also einfach so dieser Hang zum Gossip, zu was ist gerade cool, was ist gerade da. Das ist im Hardcore doch, auch wenn natürlich das verpönt ist, drüber zu sprechen, aber irgendwie will trotzdem immer jeder am Ball sein und immer wissen, was ist cool, worüber wo geht man hin, was ist die coole Show. Und das war natürlich, ich meine, die Tickets waren sowieso sofort weg, aber als das announced wurde, war jedem oder vielen Hardcore-Kids klar, da muss ich sein. Sei es jetzt wirklich, und da will ich deswegen, will ja auch niemandem was unterstellen, ne, aber sei es einfach wirklich aus der reinsten Liebe zu dieser Band, was ja natürlich auch zum Großteil der Fall war, oder einfach nur, ich muss auf diesem Event sein. Das ist das Event, wo ich sein muss, quasi wie in der Schulzeit, ich muss auf dieser Party sein für irgendwelche Leute. Ja, ne? So dieses typische Sehen und Gesehen werden auch so. Also ich glaube, das ist so ein Mix aus all dem. Und ein witziges Parallelbeispiel, wo wir uns ja auch gesehen haben, war ja zum Beispiel diese Gone to Waste Abschiedsshow damals.
Ja, ja.
Das war ja total witzig, also mega cool für die Jungs, ne? Mich voll gefreut damals. Aber das war ja auch so, es war erst eine kleinere Venue, das war sofort ausverkauft und dann war dieser Hype so groß, was, diese Show ist sofort ausverkauft, dass sie ja dieses Riesending, aber ja dann auch wieder ausverkauft haben, oder?
Ja,
das war
ja
dann auch wieder proppe voll, ne? Also
nächster Schritt höher und auch das Ding war wieder voll.
Genau, und die Shows davor, das letzte Mal, als ich die gesehen habe, haben sie irgendwie vor 15 Leuten gespielt oder so. Das war ja auch keine Riesenband. Mhm. Aber das war einfach so dieses Right Place, Right Time.
Mhm.
Und dann dieses, ja, Hype-Ding. Hast du ja auch gefragt, wie ich zu Hype stehe. Es ist einfach dieses Hype-Ding und dann ganz viele Leute, ich muss da sein, ich muss da hin, das ist cool. Und das war eben auch bei Herfahrt so krass der Fall. Und gleichzeitig muss man aber trotzdem der Band lassen. Ich glaube, es gibt einfach sehr viele Leute, die von der Band so krass geprägt wurden, über ein paar Generationen, lass es jetzt 2, 3, je nachdem, wie man jetzt Generationen misst, ne?
Aber ja, klar.
Lass es jetzt so 2, 3 Generationen Hardcore-Kids sein, die einfach da mitgenommen haben und geprägt haben, so. Und ich glaube, das hat schon doch auch krass mitgespielt. Einfach so dieses krass, diese Band macht eine Reunion, hat ja auch niemand dran geglaubt, ne? Also die Band hat es ja auch immer dementiert, so, wir machen nie eine also gar keinen Fall machen wir eine Reunion und so, niemals eine Reunion. Und dann kam das doch auf einmal. Ich glaube, die meisten dachten wahrscheinlich erstmal, oh, das wäre fake so. Also, weil es halt so doch so eine Überraschung war. Und ja, ich glaube, einfach echt ein Mix aus allem.
Okay.
Und ich habe kürzlich auch eine Frage gekriegt in einem Scene, wie ich insgesamt oder wie wir halt zu diesen Shows stehen oder wie wir das fanden, weil das ja auch so ein bisschen eine Frage war, wie ich zu Hypes stehe und dann halt in Bezug auf diese Show. Und ich habe da auch so gemischte Gefühle. Also zum einen muss ich halt sagen, die Typen von Herfahrt sind mega coole Typen. Die sind echt wirklich herzensgute, reale Menschen. Also deswegen die genau das, wie die das kommuniziert haben, ist es so. Also die war wirklich komplett einfach so, wir haben einfach nochmal Bock gehabt, das zu spielen. Also wirklich null dieses Typische, was ja dann geschrieben wird, Sellout, die wollen halt Kohle machen, also null. Also es war einfach nicht der Grund. Das war wirklich einfach rein dieses, wir haben halt einfach wieder Bock so. Also da war jetzt nicht einer, der irgendwie einen College-Fonds bezahlen musste oder sonst was.
Hätten sie aber damit machen können.
Hätten sie wahrscheinlich damit machen können. Aber das heißt, deswegen da das mal kurz vorweggenommen. Aber natürlich hatte ich da gemischte Gefühle, weil ich mir halt zum einen denke, halt auch als Showpromoter, der halt kleine Hardcore-Shows macht, so, hey, cool, so, also die normale Hardcore-Show, die ich vielleicht auch unter der Woche mache, 10, 15, wenn es mal gut läuft, 20 Leute. Und dann spielen auf einmal Herfahrt, eine Band, die seit, was waren es, 10 Jahren nicht
gespielt hat? Ich glaube, 10 Jahre, ne? Ja.
Das heißt, eine Band, die ja gar nicht mehr, wenn man mal Hartes ausdrücken will, bei aller Liebe zu der Band, nicht mehr Relevanz hat, eigentlich so, außer halt aus nostalgischen Gründen. Und die paar Vorbands, die da gespielt haben, die waren auf gar keinen Fall der Grund, warum so viele Leute gekommen sind. Das war rein Herfahrt.
Ja.
Das heißt, wegen Abuse of Power, Millspec, Spirit Crusher, Spark ist niemand gekommen.
Nee.
Das war wegen Herfahrt so. Vielleicht Leute, die halt dann eine oder andere Band auch cool fanden. Nur wegen Herfahrt. Das heißt, das fand ich dann schon irgendwie bittersweet, einfach so, weil ich gedacht habe, hey, cool, dass sowas funktioniert und dass so viele Leute auf einem Haufen an einem Abend sind und Hardcore abfeiern, so. Und
aber
so.
Wo sind sie, wenn du eine Show machst?
Genau, und das auch gar nicht so egoistisch gedacht, wo sind sie, wenn meine Band spielt, wenn ich eine Show mache, sondern eher allgemein so, wenn als auch Konzertgänger seit, was weiß ich wie lang und alles, wo warum, dann kommt doch einfach rum so, dann zahlt ihr auch weniger Kohle und die Bands, ich meine, klar, man kann jetzt auch nicht jedem den Geschmack aufzwingen. Ich kann jetzt nicht sagen, hey, hier spielt jetzt heute eine kleine schwedische Hardcore-Band XY. Wenn du Herfahrt geil findest, musst du dahin, das findest du auch geil. Natürlich kannst du das den Leuten nicht aufzwingen. Das ist ja auch komplett verständlich, dass da nicht das Interesse für alle Shows da ist. Aber einfach so ein bisschen, ja, es fuckt dann doch so ein bisschen ab. Einfach dieses, deswegen hast du ja darauf abgezielt. Einfach so viele Leute kommen rum für eine Reunion-Band, aber wer kauft die Platten von den kleinen Bands? Wer geht auf die kleinen Shows? Und das soll auch, wie gesagt, ich sag's nochmal, das ist gar nicht rein egoistisch, das war gar nicht bezogen auf, oh, ich würde gern so viel Platten wie Herfahrt mit meinen Bands verkaufen und so. Das ist einfach so für die mit Blick auf die Szene allgemein, weil oder auch Beispiel Abschiedsshow dann auch wieder Gone to Waste, die dann irgendwie vor, die haben halt auch an jeder Pommesbude gespielt, so, ne? Ich
liebe absolut.
Die, aber die haben eine Zeit lang an jeder Pommesbude gespielt.
Wir haben ordentlich was weggerissen da.
Genau, was ja auch unter anderem an dir liegt, dass sie viel gespielt haben, was ja auch cool war, ne? Und das ist, deswegen ist ja die Band auch so rumgekommen und deswegen war diese Abschiedsshow so möglich. Aber so die Durchschnittsshow von Gone to Waste waren halt eben wesentlich weniger als diese Abschiedsshow. Und das halt, und jetzt den Bogen zu schlagen, finde ich es einfach schade, dass in der Hardcore-Szene sehr viel um dieses Event-Ding geht, dieses Sehen und gesehen werden, dieses, und da meine ich jetzt auch gar keine bestimmte Person, aber einfach so dieses, hey, und da gehe ich jetzt hin und dann ziehe ich da meine teuerste North Face-Jacke an und meine teuersten Turnschuhe so, weil das ist jetzt das Ding so. Und ansonsten sieht man mich auf keiner fucking Show. Außer vielleicht im Internet nehme ich an irgendwelchen Facebook-Events teil oder was weiß ich, damit man denkt, ich gehe dahin. Aber einfach das, und das kotzt dann schon auch so ein bisschen an, als jemand, der schon so lange dabei ist und da was investiert und Herzblut reinsteckt und Arbeit und ja, das so. Denk, das siehst du wahrscheinlich ähnlich.
Ja,
das
absolut.
Ist vermutlich so provokant in Anführungszeichen. Ich weiß, wie du es meinst, gefragt hast. Deswegen.
Ja, ich fand.
Es ist einfach ein Phänomen.
Ja, ich fand es absolut merkwürdig. Wie gesagt, also wenn man es dann genau so betrachtet, ne, so viele Bands touren, reißen sich den Arsch auf und touren wirklich regelmäßig und spielen und machen. Und das Feedback ist nicht entsprechend, weißt du. Und dann kommt, du hast es selber gesagt, jetzt nicht unbedingt nur auf Fahrt bezogen, ist ja scheißegal, wer da jetzt spielt so am Ende. Ne? Kommt dann irgendwie eine Band nach 10 Jahren wieder, sagt, wir spielen nochmal und die Leute rennen denen die Bude ein. So, ne? Wünschte man sich doch in Zukunft, vielleicht nach Corona, alle mal so auf den Zettel schreiben, wieder auf Shows gehen und die lokalen Bands auch oder überhaupt tourende, spielende Bands zu unterstützen.
Ja, das heißt ja auch gar nicht, um das auch so ein bisschen, ich habe es ja vorhin schon gesagt, um das auch so gerade zu biegen, ist jetzt falsche Wort, aber nochmal zu betonen einfach, das heißt ja auch gar nicht, dass man auf jede verdammte Show gehen muss, dass man jede Band abfeiern muss. Man kann ja trotzdem noch einen guten Geschmack haben und sagen, die Band finde ich cool und die Band finde ich nicht cool.
Ja.
Aber es gibt ja auch einen Unterschied zwischen eine Show im Jahr und
3.
Ja, genau. Also eben, das macht ja auch schon einfach einen Unterschied.
Nee, das ist richtig. Da sind wir auch schon bei dem Punkt, du hast es angesprochen, du bist ja selber Showpromoter. Ne?
Mhm.
Also du machst Shows, du organisierst in Mannheim, ne? Im Jutz.
Genau.
Warum da? Also warum Mannheim, warum Jutz? Irgendwie irgendwas Besonderes?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist einfach hier in der Umgebung, Rhein-Neckar-Kreis, nenne ich es jetzt einfach mal, Mannheim, Heidelberg und ja, umliegende Städte, was weiß ich, ist das einfach die beste Location, wenn es halt, wenn es um halt auch kleine bis mittlere Hardcore-Shows geht und sag mal Größenordnung bis zu, lass mich lügen.
Converge, oder?
Converge habe ich da gemacht.
Ja, also das war das ja so war die Spitze,
das Größte.
Ne?
Ja. Genau. Und lass mich mal, waren das 500 oder kurz davor? Ich erinnere mich nicht mehr genau. Also das heißt, da geht schon auch gut was rein.
Ach, so viele passen da rein?
Ich glaube, oder um die 400?
Wow.
Ich müsste jetzt mal kurz lügen. Aber ich glaube, da bin ich ganz gut in der Mitte gerade. Ich glaube, wenn man den großen Raum ganz gut freiräumt, kommt, glaube ich, ich habe für Converge um die 400 Tickets verkauft, irgendwie sowas. Also es geht schon. Da kriegt man schon auch Leute rein, so in den großen Raum. Aber das ist nur so ganz lose formuliert, so um den Dreh etwa. Aber kannst da gleichzeitig vorne, ist auch noch so ein kleinerer Bereich, kannst du halt auch die 10, 15, 20 Personen Hardcore-Show machen. Das heißt, es ist halt beides möglich. Und es ist halt die einzige wirkliche DIY-Venue in der Gegend. So. Also wo du halt wirklich ohne großen Aufwand, auch ohne großen finanziellen Aufwand, halt einfach kleinere Shows machen kannst, ohne dann halt irgendwie am Bankautomat rennen zu müssen. Das heißt, das macht es einfach sehr einfach, es ist eine coole Struktur.
Unkompliziert? Also kommst du unkompliziert an Daten oder ist das dann doch eher mit Plenum jeden zweiten Sonntag nach Vollmond und dann aber auch nur, wenn die Sonne
steht und so? Plenum ist auf jeden Fall, es kommt öfters vor als das, wie du es gesagt hast, aber das heißt, man musste schon
alles schon erlebt.
Genau. Okay. Ja gut, in Berlin habt ihr da ein bisschen eine größere Auswahl an DIY-Venues. Das läuft schon auch ganz klassisch über so autonome Strukturen, also auch Plenum und so weiter. Aber wenn du erstmal in der Struktur drin bist und die Leute dich auch kennen und halt wissen, dass du ein korrekter Typ bist und kannst du auch für ein Showdate mal eine E-Mail ans Büro schreiben, sagen, hey, ist da gerade was frei? Und dann kommst du halt 1-2 Wochen vor der Show halt nochmal hin und sagst immer, hey, nochmal, ne, da ist die Show, ich brauche so und so viel Wechselgeld, keine Ahnung, dann wird das so Orga-Zeug geklärt. Aber ich sag mal, wenn du irgendwann mal den Strukturen drin bist, dann ist es auch viel einfacher. Okay. Und das Jutz ist da auch tatsächlich recht umgänglich, locker, cool. Also da kann man das auf jeden Fall, das kann man cool dealen einfach so. Das geht ganz gut. Ist natürlich gleichzeitig an gewisse Regeln gebunden. Also es gibt halt eine Eintrittspreisgrenze auch. Das heißt, es wird dann war schon oft halt dann doch ein Zahlenjonglieren halt natürlich, wenn man dann halt eigentlich auch doch mal zu Recht für ein Package halt mehr Geld verlangen müsste, weil halt, wenn halt die Ami-Band kommt, es halt teurer ist als die deutsche Band. Das ist ja ganz logisch.
Ja.
Das heißt, da muss man dann halt immer ein bisschen gucken, wie man da mit den Zahlen jongliert. Hat dann immer doch einigermaßen gut geklappt oder man hat dann irgendwie vom Backup von der letzten Show halt irgendwie was rausgenommen. Da ging das dann doch schon. Und das ist halt, das heißt, es macht es total einfach, das zu machen, unkompliziert. Also da Termine zu kommen, das, wenn man dann Strukturen drin ist, wie ich gesagt, ist natürlich aber der in Anführungszeichen Nachteil, und das sehe ich mal als Vor- und mal als Nachteil, je nachdem, wie meine Tageslaune ist, ist natürlich, dass du auch sehr viel selbst machen musst. Das heißt, du lernst dadurch auch viel, das ist auch, kann auch cool sein, aber es ist halt keine es ist halt keine kommerzielle Venue, nennen wir es mal so, wo du halt deine Angestellten hast irgendwie, die halt einfach dann kochen, die Kasse machen, die Bar machen, und du gehst halt als Promoter rein und sagst, okay, ich bring die Band und das ist auf mein finanzielles Risiko und ihr macht Bar, wie auch immer der Deal ist.
Ja.
Unabhängig davon, dass natürlich das jetzt trotzdem an Getränkeeinnahmen verdient, ist es aber so, ich muss dann halt die Belegschaft selbst suchen. Das hatte dann halt irgendwann so ein Circle an Leuten, wo ich halt immer drauf zugreifen konnte. Das heißt, aus meinem Umfeld hatten genug Leute Bock, das war kein Problem. Aber du musst es trotzdem selbst immer organisieren, musst halt gucken, wer macht Sound, wer macht Bar, wer hilft mir aufbauen. Sehr oft habe ich alleine aufgebaut, was irgendwie zum der Experience von dem Laden auch mal dazugehört, auf jeden Fall. Aber wenn man halt dann abgefuckt irgendwie vom unter der Woche halt dann irgendwie eh schon einen Stresstag hatte und dann da hinkommt und dann halt erstmal aufräumen und aufbauen muss, ist halt schon auch anstrengend. Und dann kommt halt irgendwie die Band schon, da muss die noch kümmern, kurz Essen hinstellen und wo ist das, du kennst es ja. Ne? Das heißt, das kann dann schon auch mal ein bisschen viel sein. Und gegipfelt in dem, okay, das ist mir zu viel, hat es tatsächlich darin, als ich dann mal mit zwei meiner Bands eine eigene Show gespielt habe. Und zwar war das Free, da schließt sich auch so ein bisschen der Kreis, darüber habe ich die Have-Hard-Leute überhaupt erst kennengelernt, worüber dann diese Anfrage da kam für die eine Show in Köln, und das war dann doch recht voll, es waren dann 250 Leute auch da,
cool.
Und ich habe halt einfach mir gedacht, so hey, geil, 1. Januar, da sind die Leute da, da kommen die Leute rum, ich habe Spark war's die erste Show, so danach träge ich noch, so komm, dann spielen wir da auch unsere erste Show. Und Spirit Crusher war dann eh so, komm, wir haben lange nicht mehr in Mannheim gespielt. Ich glaube, da war es dann ein Jahr her irgendwie schon. Spielen wir da halt irgendwie auch mit so. Und es war dann einfach auch ein Stress-Overload. Ne? Wenn ich halt um alles, klar hatte ich genug Helferinnen und so, aber einfach trotz Helfer muss man dann trotzdem halt irgendwie gucken, dass alles läuft. Und guck dann da mal, ich bin auch ein Control-Freak ein bisschen, kommt natürlich dazu. Nee, das heißt, man will dann nochmal gucken, okay, wie viel sind jetzt schon drin, gab es Probleme mit den Tickets, bla bla bla. Und dann
du musst auch bezahlen am Ende.
Ja, genau. Ich muss also, ja dann auch gucken, dass die Kohle da ist, ganz genau, für die Bands. Und dann halt irgendwie, okay, jetzt spiele ich kurz und dann verschwitzt da runter. Und also das würde ich so auch wahrscheinlich nicht mehr machen, aber wer weiß, vielleicht bin ich so stoked, wenn es nach Corona wieder Shows gibt, dass ich es dann eh wieder mache. So, aber das war dann anstrengend. Das habe ich daran auch gemerkt, dass dann Peter, der Bassist von Spirit Crusher, hatte mich nach dem Spirit Crusher Set, meinte so, oh, das war voll cool heute, so cool Reaktion, echt guter Vibe, geile Show. Und ich einfach nur so, ah echt, ja, es ging voll an mir vorbei. Ich habe eigentlich nichts mitgekriegt.
War scheiße.
Ich muss jetzt wieder weiter, so muss gucken, dass das jetzt Punkt XY irgendwie klappt. So,
ja,
deswegen. Ja, das heißt,
keine Shows mehr mit deinen eigenen Bands.
Genau. Ich werde es nicht hinkriegen. Ich meine, die Spirit Crusher LP Release Show habe ich dann auch selber gemacht. So.
Ja.
Also das heißt, macht man dann trotzdem halt, weil man auch drauf angewiesen ist teilweise so. Aber ja, das heißt, da habe ich mir dann, so sehr ich natürlich das genieße, dass es so unkompliziert auf der einen Seite ist, ist deshalb vielleicht so der in Anführungszeichen Nachteil, dass es halt anstrengend ist.
Mhm.
Das ist halt so da.
Ja, verstehe ich total. Ich habe glücklicherweise so eine Situation nie gehabt, weil ich nie in einer Band gespielt habe. deswegen war bei meinen Shows, die ich damals gemacht habe, das relativ oder entspannter als bei dir jetzt.
Ja.
Wie muss man sich denn diese Mannheimer Szene vorstellen? Manchmal so, wenn man von außen drauf blickt, so, weißt du, bei uns hier aus dem düsteren Osten, dann wirkt's manchmal so, weißt du, so Mannheim, alle Nase hoch, alle straight edge, so, die machen da, kochen ihr eigenes Süppchen. Wie ist es wirklich?
Ja. Das ist interessant, dass die, dass das so die Außenwirkung ist. Total witzig.
Vielleicht nicht
das
ganz haben wir ernst uns gemeint, aber.
Nee, aber du triffst es ganz gut. Das hört man total oft. Also du bist nicht der Einzige, der das so sagt. Und man hat das auch schon sehr negativ und extrem kritisch so entweder im Internet gelesen
wirklich?
Oder gehört, dass quasi so diese Mannheim, Jutz Mannheim oder auch Mannheim Straight Edge genannt, also obwohl natürlich nicht alle, die in dieser Szene involviert sind, straight edge sind, aber irgendwie werden da so wir paar so rausgepickt und dann so, okay, das ist so so elitär irgendwie auch.
Ja, ja.
Ich habe keine Ahnung, warum das so ist. Ich kann es mir nur, weil ich habe ja diese Außensicht nicht, ich kann es mir so ein bisschen zusammenreimen deshalb, weil aufgrund von ein paar sehr aktiven Personen, dass in einer gewissen Zeit einfach sehr viele Bands entstanden sind,
mhm.
es einfach viele Shows gab.
Ja.
Unter anderem zum Beispiel Yannick, Fabian, die beide auch bei Spark sind, die halt in sehr vielen Bands schon waren oder sind. Nightforce Domain, Davos Gags, Exposure und so weiter und so fort. Das heißt, da ganz viele lokale Bands herkamen, die aber eigentlich, ohne das jetzt, sorry, wenn ich jetzt irgendjemand enttäusche, aber die Personen, die Bands hören, wissen das wahrscheinlich, eigentlich alles die gleichen Leute sind. Das heißt, es ist nicht so, als hätten wir eine Riesenszene, wo es so total viele lokale Bands mit total vielen verschiedenen Menschen gibt, sondern das ist eigentlich, kam alles so eine Zeit lang aus dem gleichen Sumpf, nenne ich es jetzt einfach mal, dem gleichen Umfeld. Und also ein paar sind jetzt auch weggezogen von Mannheim in den letzten Jahren. Das hat man dann auch gemerkt, so kurz vor Corona ging es dann mit den Hardcore-Shows ein bisschen zurück. Da war dann ich der Einzige, der noch Hardcore-Shows gemacht hat. Davor hat auch Yannick mal mit Fabian zusammen auch eine Show gemacht. Das heißt, es war immer irgendwie was geboten, einfach so an Hardcore. Und
naja, klar.
Es gab so ein paar, in Anführungszeichen, für uns halt im Freundeskreis legendäre Shows, die nach außen hin total die Außenwirkung hatten, weshalb ganz viele Leute sich auf einmal gefragt haben, was? Mannheim?
Deswegen,
was geht
also, ne?
Da denn ab?
Mannheim ist ja jetzt auch keine Riesenstadt, so.
Nee, gar nicht, ne?
Ja.
Und, das war einmal diese Mindset-Show, die letzte Europa-Mindset-Show, die hat totale Außenwirkung gehabt, glaube unter anderem, weil es auch Hate56-Videos gab, also einfach der Klassiker, wirklich, ist krass, also, ist jetzt, wissen wir ja alle, aber wie krass einfach das, was ausmacht mittlerweile, wenn auf Hate56 halt eine Band gepostet wird.
Absolut.
Und das zum einen. Und dann hat Yannick ein paar Jahre so ein Festival gemacht. Das ist Distort BRD.
Mhm.
Und da war das erste auch einfach ein Hit irgendwie. Das war proppevoll. Die Leute hatten mega Bock. Das ging voll ab. Stage Dives, Mosh, alle Singalongs. So richtig geil, wie man sich einfach so eine...
Wie aus dem Bilderbuch.
Genau, Bilderbuch-Hardcore-Show.
Ja.
Und da waren halt bei beiden Shows sind halt Leute auch getravelt. Weshalb es überhaupt möglich war, dass die Show so voll war. Das ist ja auch so das Ding. Also, weil ich sag ja, ne, die gewöhnliche Mannheim Hardcore-Show, die ich gemacht habe, da waren eigentlich in meisten Fällen 10, 20, wenn es gut lief, 30 Leute da, ne? Aber so diese paar Shows oder so eine Free-Show, ne, auch so, wo auch viele Leute da waren, wo viele Leute getravelt sind, wo wir einfach das Glück hatten, dass gerade wir jetzt diese Band machen konnten und deshalb so viele Leute kommen. Dann haben halt oftmals halt unsere Bands dann noch teilweise mitgespielt. Das heißt, es war diese Außenwirkung war halt total anders als als es vielleicht eigentlich war, ne?
Ja, ja.
Klar, absolut. Es ist, also wir vor allem eine Zeit lang war es sehr aktiv, keine Frage. Haben da ja auch viel Zeit und Energie alle reingesteckt, dass es so ist. Das heißt, es kam ja nicht komplett von ungefähr. Aber diese Außenwirkung ist doch eine andere. Und dieses Elitäre kann ich mir halt höchstens so vorstellen, dass halt der Sound von vielen Bands aus der Richtung auch so sehr klassisch ist und ich mir vielleicht vorstellen könnte, dass da dann so ein bisschen das so wirkt, wie so diese Szenensnobs, die jetzt irgendwie, was weiß ich, eine Band wie Domain halt irgendwie eine Band wie Wide Awake als Blaupause hat, was halt viele Leute vielleicht auch gar nicht mehr kennen, die dann vielleicht das auch nicht checken, einfach, weil sie diesen Kontext nicht trafen, wo die Einflüsse herkommen, dann so, hey, was ist das? Total rough, eher Classic vom Sound, so, und vielleicht daher so diese Snobbiness so ein bisschen rüberkommt. Aber ich würde jetzt einfach mal behaupten, wenn man mit jedem von uns redet, aus diesem kompletten Umfeld oder insgesamt, wenn du im Südsmannheim auf eine Show gehst oder so, dass da eigentlich, also jede Person total korrekt und zugänglich und
eigentlich seid ihr total nett.
Ist, so. Ja, genau. Wir sind eigentlich die totale
die Posse-Crew.
Genau, so ungefähr. Aber interessant, dass du das fragst und dass die Außenwirkung so ist. Ich bin mal gespannt,
was sich
irgendwann mal ändert.
Wir schauen mal. Du hast es ja selber gesagt, ne? Hardcore lebt ja vom Gossip. Von daher dachte ich, streue ich hier mal so ein bisschen Gossip ein.
Ey, vielleicht hat's ja unseren Bands auch was gebracht. So, Gossip, das sind anscheinend so Szenen-Snobs, wer weiß. Muss vielleicht gut sein, vielleicht kommt's, keine Ahnung.
Ja, wir schauen mal, ne?
Ja.
Wie es sich entwickelt. Ein Thema müssen wir noch mal kurz erwähnen, weil es für mich doch recht weit weg ist.
Mhm.
Das ist das Thema Straight Edge.
Mhm.
Hast du getrunken? Hast du mal, also, oder geraucht oder keine Ahnung, was auch immer? Oder bist du von Anfang an, hast gesagt, nee, da habe ich keinen Bock drauf?
Ich habe als Teenie getrunken, also Alkohol getrunken.
Mhm.
War eigentlich auch irgendwie, wenn ich so drüber nachdenke, würde ich sogar behaupten, dass das die Entscheidung, dann letztendlich Straight Edge zu werden, wesentlich einfacher gemacht hat.
Weil du wusstest,
vor
was,
allem,
du verlierst, in Anführungsstrichen.
Genau, und halt auch genau wusste, worauf ich halt keinen Bock habe, einfach so. Und das war irgendwie, das heißt, für mich gibt es quasi diese, ich meine, ich habe total viele Freunde, die irgendwie Straight Edge sind und noch nie getrunken haben auch. Das heißt, die haben jetzt auch nicht das Bedürfnis, das auszuprobieren. Aber das heißt, das hat es für mich ja natürlich einfach gemacht. Okay, ich kenne es schon, ich habe da keinen Bock drauf. So, das passt für mich. Und genau, das heißt, ich habe als Teenager habe ich getrunken, hatte dann aber irgendwann mal keinen Bock mehr drauf.
Und dann hast du dir dieses Label dann selber aufgedrückt? Oder, also, weißt du, ich meine, ist ja mal dieses Ding, ist man, ne, lebt man jetzt vegan und sagt es jedem, gibt ja nur genug Memes zu diesem Thema.
Klar,
Straight Edge ist ja ähnlich, ne? Ist das jetzt so ein Ding, was man nach außen trägt oder eben nicht? Mir ist es Wurst so, ich find's immer nur ganz spannend, diese Beweggründe dahinter irgendwie zu ergründen. Und bei dir, also, ich habe dich immer so eher als den gemäßigten Straight Edger so eingeschätzt oder wahrgenommen. Liege ich richtig? Oder erzähle ich?
Ja, also das passt schon. Das ist, es ist eigentlich wie das Klischee, was man eigentlich oft hört. Es ist in erster Linie eine Entscheidung für mich. So, also das ist ganz klar. Und es ist eigentlich auch nur eine Entscheidung für mich. Also natürlich gibt mir Straight Edge irgendwie, hat mich inspiriert dazu, weiteres Konsumverhalten zu hinterfragen. Das heißt, es war eine super Grundlage, um mich selbst als Person weiterzuentwickeln. So, keine Frage. Und es strahlt dann natürlich auch, sei es jetzt irgendwie Interesse an Kritik an der Gesellschaft, Politik, was weiß ich. Das heißt, es strahlt so ein bisschen natürlich da auch so mit rein, so diese Grundlage. Ich sehe es immer so ein bisschen als Grundlage, weil ich mich danach irgendwie erst so richtig, also fühlt es zumindest so an, so besser entfalten konnte als Person. Aber es ist natürlich eine Entscheidung für mich und es gibt natürlich trotzdem Momente, es ist zwar eine Entscheidung für mich, aber irgendwie bin ich trotzdem auch stolz drauf, ich finde es cool und ich habe auch manchmal natürlich Bock, das nach außen zu tragen und das ist jetzt auch, ist ja auch klar.
Also wenn man sich,
ja, das nicht mal, nö, aber ich meine, es ist ja provozieren jetzt gar nicht unbedingt, nee, also das ist eigentlich, war noch nie die Intention, okay, sondern eher einfach so, hey, ich finde es cool, das ist mega cool für mich.
Mhm.
Wenn ihr das auch cool findet, dann finden wir es
zusammen dabei,
cool irgendwie.
Dann reih dich
genau
ein.
Oder vielleicht ist es ja auch einfach was, was dir also was in dein Leben passen würde oder dein Leben bereichern könnte. Und das ist auch so ein bisschen, wenn man mich jetzt fragt, wie ich quasi, da ich da ja die Lyrics schreibe, Straight Edge by Spark transportiere. Also es gibt total wenige Songs, die das überhaupt thematisieren. Mhm. Aber ist das auch so eher dieses, das ist die Art und das bereichert unser Leben. Also die Typen, die in der Band sind, das bereichert unser Leben so sehr. Vielleicht ist es auch cool für dich, aber wenn es nicht cool ist, ist es auch vollkommen in Ordnung. Also das ist so, ja, also das ist so vollkommen an der Stelle laissez-faire, sage ich jetzt einfach mal, weil ja, letztendlich, und es ist eine Entscheidung für einen, du kannst es auch nicht zu was anderen machen. Also ich meine, man hat ja gemerkt, wie das, wie es schief geht, wenn man die Hardcore-History guckt und sich so eine zum Glück recht kurze Bewegung wie Hardline anguckt,
ja.
Sieht man ja, wie das halt total schief gehen kann. Ne? Also deswegen, letztendlich ist es einfach nicht mehr diese Entscheidung für einen selbst. Und deswegen provozieren eigentlich, das war tatsächlich noch nie unbedingt so ein Beweggrund.
Okay.
Aber ich habe manchmal einfach Bock, das irgendwie so zu repräsentieren.
Und mit der
so
Symbolik irgendwie zu spielen.
Genau, auf jeden Fall. Was auch einfach, ich denke, das ist so insgesamt auch einfach so dieser, man denkt ja dann doch mal drüber nach, so warum finde ich es eigentlich so cool, dass da jetzt ein X vielleicht in einem Username ist oder was weiß ich oder was ist denn überhaupt? Das ist ja auch so ein bisschen dieser Goodie-Faktor auch, so sage ich jetzt mal.
Ja,
ich meine, ich habe halt diese, ich feiere halt eine Band wie Youth of Today, die haben überall Xer, also auf fast allem Merch irgendwie mal ein X oder so oder vielen Designs. Ray Capo auf den mega geilen Live-Bildern, Xer auf der Hand, was weiß ich. Das ist ja auch, man findet die Symbolik ja dann auch irgendwie cool. Also ich meine, wenn man sich ja auch wie ich als Straight Edge bezeichnet, dann holt einen ja vielleicht, also bei vielen Personen ist es so der Fall, holt einen ja auch diese ganze Symbolik vielleicht auch ab und so, was dahinter noch so steckt. Das ist auf gar keinen Fall der einzige Grund. Also der Weggrund ist, das ist mein Leben bereichert. Das ist so rein natürlich, wie ich sage, so für mich als positiver Effekt, diese Lebensentscheidung. Aber ich finde auch dieses Goodie-hafte von einer X-Watch oder keine Ahnung, dem ja, X als Symbol auch einfach cool. So,
okay.
Ne? Weil es mich auch an meine Lieblingsband teilweise erinnert,
okay,
und das irgendwie so dazugehört.
Na, das ist doch mal eine klare Aussage hier. Mit der können wir doch arbeiten.
Das ist gut.
Zum Abschluss vielleicht nochmal, es soll ja auch irgendwie ein bisschen um Hardcore und Punk gehen, mal so ein bisschen, wenn du es kannst, so aus dem Stegreif, was hörst du gerade? Was ist gerade so, also weil jetzt ist ja auch unfassbar viel auch veröffentlicht worden, Closed Casket, Triple B, so oft, um mal in Amerika rein zu lunzen. Da ist ja, also die werfen ja mit Releases um sich.
Ja, ja,
schon fast im Monatsrhythmus. Da kommen ja mindestens zwei Platten rausgefühlt.
Ja.
Was läuft bei dir auf dem Plattenteller?
Mit dem Blick nach hinten, ich habe irgendwie gerade, ich sitze quasi hinter meinem Plattenspieler, kann das eigentlich ganz gut gucken. Also ich habe tatsächlich seit der Corona-Zeit auch viel für mich Classics wiederentdeckt, also auch Sachen, die ich vor ein paar Jahren gehört habe, da mal wieder aus dem Regal gezogen. Hab halt meine Bands, auf die ich immer wieder zurückgreife. Jetzt steht gerade eine Iron Age Platte da, irgendwie sowas, oder eine was ist es? Shipwreck AD steht noch da. Also
okay,
einfach so diese für mich Classics, die ich immer wieder rausziehe, fand jetzt aber kürzlich, was jetzt gerade total frisch ist, was ich ganz cool fand, als diese Be All End All auf Triple B, die jetzt gerade rauskam. Was ich ansonsten, was mich kürzlich noch abgeholt hat, das waren diese Whispers, falls du das mitgekriegt hast. Eher so Metalcore-Sound, eher so Archangel-Style.
Okay.
Eher so in die Richtung, das hat mich ziemlich abgeholt. Das fällt mir jetzt so aus dem Stegreif spontan ein. Dann müsste ich jetzt noch mal kurz überlegen, was fand ich denn noch cool?
Weil das fand ich nämlich auch, also während du überlegst, das fand ich nämlich auch ganz spannend, dass jetzt wäre ich wahrscheinlich wieder von allen Seiten richtig belegt, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass jetzt mal bei diesen beiden Labels zu bleiben, da relativ viel passiert ist und dann, no offense an die ganzen deutschen Bands, hier bei uns nicht so viel passiert ist, ja, im Vergleich.
Genau, das merkt man auch daran, dass ich überhaupt jetzt erstmal drüber nachdenken muss, was kam denn eigentlich jetzt alles raus, und merke jetzt gerade, dass eigentlich total viel auch, also international und aus Amerika quasi.
Unfassbar viel.
Total viel rauskam. Also das war ja echt, wie du sagst, am laufenden Band wurden da irgendwie Platten gepresst. Und das stimmt. Also da war es in Europa tatsächlich eher mau.
Oder?
Was mir jetzt also da aus Europa jetzt spontan einfällt, ist die Reflex-Demo. Das ist halt Yannick im Alleingang, wo wir es ja vorhin auch von Auto didaktisch alles, ja, beibringen und machen. Der hat quasi alles aufgenommen. Das war jetzt, wow, wirklich aus meinem Umfeld was rauskam.
Ja. Ja.
Exposure haben Ende letzten Jahres, das ist ja eigentlich noch relativ aktuell, das, ja, ist auch eben aus meinem Umfeld eine Band, eine LP rausgebracht, die echt cool war. Dann, wenn Slope, ich mal so, ne, in meinem Umfeld, Slope kam jetzt gerade, mhm, raus, stimmt, die wurde ja auch, kann man sogar fast sagen, weil die ja diese Aufmerksamkeit bekommen, aufgrund der Größe, auch Presse quasi auch gut. Mhm. Jetzt, ich habe da, glaube ich, ein paar Reviews auch gesehen und so ziemlich Aufmerksamkeit gekriegt haben. Und Chain Reaction haben eine neue Platte, stimmt, raus.
Hast recht.
Die ist auch echt stark.
Die finde ich auch sehr gut, ja.
Ende letzten Jahres raus, wenn ich jetzt mal so ein bisschen nach Europa schielen. Ich muss gerade zugeben, ich habe jetzt gerade nebenher Spotify geöffnet und guck mal die Playlists, die aktuellen von mir durch. Und genau, da habe ich mir unfassbar viel Ami-Releases abgespeichert, weil ich da teilweise, denke ich gerade auch so, ach krass, okay, das kam auch raus.
Na, man kommt ja auch teilweise Amerika gar nicht mehr hinterher.
Ja, total. Also ich habe, um jetzt nochmal das Intro-Mosh, unser Messageboard, ein Shoutout zu geben. Da gibt's einen Thread quasi mit neuen Releases und das ist der aktivste. Also da wird eigentlich fast täglich neues Zeug reingepostet und da komme ich auch gar nicht hinterher.
Das, ja, ist
krass. Obwohl ich eigentlich sehr interessiert bin und ja das hören will und da am Ball bleiben will, aber
genau. Siehst du, das sowas heißt, Ähnliches hab ich hier auch gestartet, allerdings auf Telegram.
Ah, cool.
mit ein paar Leuten, da gibt's auch so einen kleinen lauchten Kreis, wo man dann ohne kommentieren einfach nur reinballert. Da geht's, cool, dann aber auch Hardcore, Punk, Doom, Black Metal, also da sind wirklich ganz verschiedene Geschmäcker dabei. Das ist auch immer wahnsinnig spannend, was da zusammenkommt am Ende.
Ja.
Aber ja, ich meine, es sind ja durchaus einige Namen, bevor wir uns jetzt hier ein bisschen verlieren und wir uns jetzt hier schon wieder der heiligen Marke von 90 Minuten nähern. weißt du, aber irgendwann hört ja keiner mehr zu. Man muss es ja einfach,
das
mal
stimmt,
so sagen.
Ja.
Würde ich eigentlich noch ein letztes Spielchen mit dir spielen, entweder oder, haben wir jetzt, streichen wir raus. Ich habe es eingangs gesagt, hier ist heute alles neu, alles anders. Okay. Aber das Wunschline-Up, das würde mich wahnsinnig interessieren. Du machst wieder eine Show, vier, ja, Bands, egal wo, also Venue suchst du dir aus, du kannst tote Bands zum Leben erwecken, du hast unendlich viel Geld.
Ja.
Da bin ich mal gespannt, wo du die Show machen würdest. Fangen wir vielleicht erstmal damit an.
Krass. Ich hätte mich darauf vorbereiten können, weil ich ja mir Episoden angehört habe. Und die letzte, die mit David war. Und ja, der hatte, glaube ich, auch kurz überlegt und gestruggelt. Und ich dachte, ich fand eine Antwort gut von ihm. Aber da müsste man ganz schön viel durch die Zeit reisen. Und was weiß ich, das wäre halt so ein klassisches Chromax-Lineup.
Mhm.
Also quasi Age of Quarrel Lineup, aber dann muss man quasi für die Show kurz vergessen, was die Typen jahrzehntelang vom Stapel gelassen, ja, haben. Das heißt, das müsste komplett außen vor sein. Sämtliche Verschwörungstheorien, politisch unkorrekte und fragwürdige, weißt du, Äußerungen und so weiter. Und am besten den Internetzugang komplett streichen.
Genau, immer nur Musik, keine Politik, weißt du, wie beim Fußball.
Genau. Und deswegen, also das wäre natürlich was, was ich sehr gerne sehen würde. Einfach so, wenn ich auch so eine Zeitreise machen könnte, so geil, Chromax in ihrer Prime, frühe 80er, Age of Coraline-Up, das wäre cool. Ohne das ganze Drama, Bullshit,
ja, und
was weiß ich. Das wäre so mein Headliner. Venue würde ich jetzt einfach mal sagen, fuck it, einfach weil es local ist, der große Raum im Jutz Mannheim, da kann man, das, die Bühne hat eine coole Höhe, da kann man cool Stage diven, da kann man cool, passt einfach, perfekte Größe, ja, finde ich, ja, für sowas. Dann, was ich natürlich, das ist, klingt krass Klischee, aber was ich auch echt super gerne gesehen hätte, wäre sowas wie ein klassisches Youth of Today Lineup, und zwar junge Youth of Today Members. Ich meine, cool, dass die abends nur noch Reunion-Shows spielen, aber wir alle wissen halt, okay, es ist Youth Crew, wir kennen die Videos, wir kennen die Fotos, es ist halt nicht mehr annähernd.
Das, es ist nicht mehr Youth.
Das kannst halt vergessen, so. Das heißt, also, ne, no hate, aber ist halt, genau, ist nicht mehr Youth. Das heißt, es ist so ein bisschen, passt nicht so ganz, aber ich sag mal, echt so ein Classic Youth of Today Lineup, vielleicht so We Are Not In This Alone Lineup, das ist so meine Lieblings-Youth of Today Platte.
Ja.
Die vor Chromax, dann auch wieder leider Zeitreise, noch kurz, und dann gucke ich mal nach was Modernem ist. Earth Crisis, bevor die Destroy the Machines rauskam, kurz davor, vielleicht gerade noch mit dem Destroy the Machines Release. Also wirklich All Out War, Firestorm, vor allem die Era. Die würde ich super gerne da aussehen. Das heißt, jetzt habe ich drei Zeitreise-Bands. Das kann man ja so nicht stehen lassen, sonst heißt er wieder mal, interessiert sich für nichts Neues. und dann würde ich gerne noch, lass ich mal kurz überlegen. Und dann würde ich einfach echt, glaube ich, befreundete Bands noch draufhauen, weil ich mich total selbst Fan bin von den Bands und total freuen würde, wenn meine befreundeten Bands so eine total unrealistische, aber dann, wenn das alles so klappen würde, in einem Paralleluniversum XY klappen würde, dann würde ich Domain wieder von den Toten erwecken quasi, die würde ich gerne mitspielen lassen. Und dann sage ich noch, was würde passen? Paket dann einfach noch Night Force. Also quasi, wenn die das jetzt hören, werden sie sich schlapp lachen natürlich. Und wahrscheinlich so, ey Andi, warum hast du uns gedroppt? Warum hast du uns erwähnt irgendwie mit dem total schrägen Lineup? Aber das wäre Chromax, ohne Drama, ohne Bullshit. Youth of the Day, We Are Not This Alone. Earth Crisis, All Out War, Firestorm. Domain und Night Force. Das wäre so aus dem Bauch raus meine...
Hut ab. Hut ab, nicht schlecht. Jetzt müsste man so einen Jamie Juster-Einspieler hier bringen, der irgendwie so hart droppt. Lassen wir weg. Wir sind am Ende, wir sind durch. Hast du noch letzte Worte? Wie immer, kannst du jetzt hier nochmal was loswerden? Möchtest du noch Grüße abschicken? Dann bitte jetzt.
Also zunächst mal vielen, vielen Dank, dass du mich gefragt hast.
Sehr gerne.
Ich habe mich total gefreut. Das war auch mein erster Podcast übrigens. Ich habe das noch nie gemacht. Also
und das war großartig, oder?
Genau, hat Bock gemacht und ich fühle mich geehrt, dass du Folge 25 für mich reserviert hast.
Ja.
Extra nur für mich natürlich, die Jubiläumsfolge. Und ja, ich, keine Ahnung, ich hoffe einfach wirklich, dass wir besser aus der aktuellen Krise hervorgehen, als wir reingegangen sind. Sei es mit einem besseren politischen Mindset, bewusster für Missstände politische, dass einfach eine riesengroße Problematik wie einfach Rassismus wirklich, dass da wirklich besser mit umgegangen wird, dass da besser dagegen vorgegangen wird nach dieser Krise, wie das vor der Krise war, insgesamt mit sozialen Missständen besser umgegangen wird, und dass die Leute, dass man einfach diese Zeit genommen hat, zu reflektieren und zu lernen und sich als Person zu wachsen und dann einfach besser und einfach auch diese Dinge, die währenddessen passiert sind, wie eben diese Proteste in den USA und auf der ganzen Welt, dass das nicht einfach dann in dieser Zeit bleibt und wieder back to square one geht, sondern dass man auch wirklich einfach besser die Menschheit hervorgeht. Das hoffe ich wirklich so. sehr großer Wunsch, sehr groß bezogen auf die ganze Menschheit. Aber ich hoffe einfach, dass viele da die Zeit genutzt haben, zu reflektieren und bessere Menschen zu werden. Und gleichzeitig, ja, im Kleinen gedacht, hoffe ich, dass Hardcore irgendwie, Hardcore-Punk und diese ganze Subkultur, es wird irgendwie anders sein, aber ich hoffe, es wird weiterhin so bestehen, wie es davor der Fall war. Ich hoffe einfach für uns alle quasi, die auch diesen Podcast einfach hören, dass das wieder einigermaßen normal werden kann, dass es wieder Shows gibt, dass Leute auf Shows gehen. Leute überhaupt trauen, auf Shows zu gehen. Man weiß ja auch nicht, wie lange da diese Übergangsphase. Ich weiß auch nicht, wie ich da dann reagiere, wenn auf einmal dann jetzt wirklich die erste Show steht, die nicht verschoben wird. Da hoffe ich einfach, dass das irgendwie funktioniert wieder und die Leute nach wie vor Bock haben. Ich glaube fest daran, ich bin positiv. Ich denke, die Leute wollen sich das nicht nehmen lassen. Die haben da nach wie vor Bock drauf. Das wird irgendwie wieder, aber das hoffe ich einfach. Und zu guter Letzt, wenn ihr nach wie vor Bock auf Hardcore habt und keinen Plan habt, wie ihr das zurzeit mitteilen sollt, außer Instagram-Stories, die, sind wir mal ehrlich, keinen juckt, dann checkt's aus, www.theintromosh.com, meldet euch an und labert über Punk und Hardcore.
Siehst du, hast du sogar noch am Ende deinen Werbeblock bekommen. Ist doch optimal. Ich hau den Link hier unten nochmal in die Beschreibung rein, dann kann man da direkt drauf drücken, sozusagen, und kann sich da direkt anmelden. Mir bleibt auch nichts anderes übrig zu sagen als danke, dass du dir hier die Zeit genommen hast, mit mir ein bisschen zu quatschen, und bleib gesund, bis dann.